Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 47. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Schwach. Oh je.
Naja.
Stefan.
Hallihallo.
Ulrich.
Hallo.
Servus. Und meiner einer. Danke sehr.
Machst du mal meine bitte auch auf?
Ich kann das.
Ich mach das schon. Lass mich noch einmal probieren, ich will ploppen.
Ja, plopp mal bitte. Bitte
plopp. Scheiß Klipperfeuerzeuge, wirklich. Ah, es geht auch.
Gott sei Dank.
Danke.
So, welches ist meins? Das da?
Ist wurscht.
Zum okay, Wohl. Passt. Zum Wohle.
Zum Wohl. Endlich Moment. Endlich wieder Primzeuge.
Oh. Ja, ach so. Gott sei Dank.
Aber in zwei Folgen wieder.
Ja, die kommen ja pausenlos.
Dauernd.
Noch.
Ja, eh. So. Ja, ich habe mir gedacht, wir tun halt wieder mal ein bisschen.
Ich dachte, es gibt keinen IT-Killer mehr.
Ich bin ja, so verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Na, ich wollte ja letztes Monat schon, aber dann wollte ich dann wieder nicht. Außerdem mussten wir Ulis Heimserver retten.
Stimmt.
Ja.
Sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich gerettet, genau. Und jetzt haben wir gedacht, es ist wieder Zeit. Machen wir halt.
Es geht ja doch nicht ohne.
Nein, es geht nicht ohne und es macht.
Also so, wie doch damals Spaß. Das Ding, wie gesagt, Specials machst noch.
Ja, wobei, da müsste mich auch mal drum kümmern.
Und so gesehen finde ich das eh in Ordnung.
Ja.
Einen unregelmäßigen zu machen.
Kein genau.
Special, sondern unregelmäßig.
Damit wir den Algorithmus von Panoptikum durcheinander bringen.
Ah, ja. Und die einzige Alternative, wer hat, glaube ich, irgendwie die letzte Elefantenrunde und
ja, gut, aber das ist
das eine Alternative?
Nein.
Also, nein. Machen wir heute auch eine Elefantenrunde.
Machen wir auch eine Elefantenrunde.
Ich nenne mich Bim Bum als Elefant. Sucht sich Namen aus, machen wir Elefantenrunde.
Genau, so auf diese Art und Weise.
Ja, Chancen haben wir ja alle. Ne?
Genau. Hm?
Das ist Chancen haben wir ja alle.
Theoretisch.
Nur?
Tröd, genau. Und es ist ja doch ein bisschen Thoreau. Was passiert. Was? Ah, Thoreau.
Thoreau heißt das jetzt.
Na, Tröten ist an ein Tuten. Mhm. Tuten ist Mastodon, oder? Ja. Es ist doch ein bisschen was passiert. Ich meine, über das Zoom-Desaster, diese komische Solution da.
Erzähl ein bisschen.
Also man kann da irgendwie Videotelefonieren, so ganze Konferenzen machen über dieses komische Service. Das dürfte gerade in den USA auch sehr beliebt sein.
Mhm.
Um halt irgendwelche Videokonferenzen irgendwie zu machen. Und die hatten ein kleines Problem, weil nämlich am Mac-Client, da haben sie lustigerweise irgendwie einen Webservice gestartet, sage ich jetzt einmal, um dem User einen Klick zu ersparen. Und über dieses Webservice konnte dann jeder sich auf diesen Rechner connecten und quasi Audio und Video mitschneiden. Ohne dass derjenige das überhaupt merkt.
Das ist schön. Das ist so dieses Erweiterte, was Apple gehabt hat mit FaceTime.
Bei FaceTime, glaube ich, ging es eher um das Timing, oder?
Naja, da hast du auch mit einer bestimmten Kombination hast du vorher schon.
Ah ja, das war mit den Gruppen FaceTime-Geschichten.
Ja, ja, irgendwie ja, zur Gruppe hinzufügen, ja. Bla bla bla, und du hast da vollen Zugriff gehabt
auf den anderen. Ja, bei dem schon. Ist es ein bisschen anders, weil da jeder. Wirklich, ja. Also wenn du die IP kennst und den Port und dort halt hinkommst, konntest
du... Achso, das heißt, du musstest gar nicht irgendwie Teilnehmer am Chat sein, sondern prinzipiell in dem Moment, wo es gestartet hat, war das weltweit erreichbar sozusagen.
Wenn die IP und der Port im Netz erreichbar waren, ja.
Heuiuiui.
Ja. Und das ist doch peinlich, meiner Meinung nach, aber egal.
Und das war so ein richtig weit verbreitetes Service? Also ich kenne das Zoom.
In den
Für mich ist das Zoom das Audiogerät,
ja,
in das wir da reinstecken.
Stimmt. in den USA ist das sehr weit verbreitet und ich gerade so bei Startups so wie, weil die benutzen ja alle möglichen Services und wollen nichts selber machen. Und teilweise wurde das auch für Vorstellungsgespräche und so Geschichten verwendet, was ich mitbekommen habe. Und das Lustige war, dass Dropbox, glaube ich, 2 Tage nachdem dieses Security-Problem bekannt geworden ist, damit Werbung gemacht hat, dass sie jetzt Zoom integriert haben in die Dropbox.
Oh. Ja. Ja. Ja, und was hat der Service unterschieden von allen anderen? Weil Videokonferenzen, also jetzt.
Es ist halt sehr einfach. Du gehst auf eine Webseite und schwuppdiwupp.
Ja, also wenn sie so Sachen überlegen, einen Klick wegzukriegen und dafür Security in den Kübel hauen, dann muss es sehr, sehr simpel zu bedienen sein. Ne?
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Überlegung war.
Nein, ich glaube, es war einer nicht bewusst, dass das irgendwie ein
Security-Problem ist. Nein, das ist schon klar, das ist Security, aber auf der anderen Seite ist es so, ich muss einen Klick wegkriegen. Allein diese Überlegung bei gewissen Firmen ist es einfach so, okay, ich habe das für wen gebaut, der nicht gern klickt. Wer klickt nicht gern? Die Leute, die sich damit nicht beschäftigen. Ja. Ne?
Also, wenn ihr Service auf einen Client startet, sollte man das schon bewusst sein, dass das ein Security-Thema zumindest ist.
Auf jeden Fall. Nein, das meine ich damit. Also, das in Kauf zu nehmen, ist genau das, was ich meine. Ne?
Ja, aber ihr wisst eh, wie das passiert. Dieses Ein-Klick wegkriegen, ja, das hat ein Designer im AB-Test ausgetestet. Ja. Juhu, es hat besser funktioniert und es war integriert.
Ich vermute DevOps dahinter.
Ja, selbstverständlich.
Ach, da starten wir noch ein Docker-Image hoch.
Was soll schon passieren?
What could possibly go wrong?
Ja, genau. Ja, aber ist schon wieder lang her, weil wir haben halt schon lang keinen Artikel mehr gemacht. Ich meine, es sind ein paar.
Stimmt. Und hat es da irgendwie Auswüchse aus dem Ganzen gegeben? So? Also sprich, ist da jetzt irgendwo tatsächlich was passiert, dass irgendwer abgehört oder abgeschnurchtelt worden ist oder irgendwas?
Ich habe keine Ahnung.
Gar nichts.
Also soweit habe ich das dann auch nicht wirklich verfolgt. Okay.
Aber trotzdem super, dass dann am nächsten Tag Dropbox daherkommt und sagt, wir haben das integriert. Ja.
So auf die Art, ja. So auf die
Art. Es ist ja seit dem letzten Artikel ist ja ein ganzer Sommer passiert eigentlich, oder?
Das ist wohl wahr.
Ja.
Das ist wohl wahr.
Aber ihr wart eh nur alle auf Urlaub und sonst. Oder wart ihr? Habt ihr voll durchgearbeitet?
Nein. Niemand hat voll durchgearbeitet. Und wer es behauptet, lügt.
Nein, also Urlaub gab es schon.
Sehr gut.
Ja. Gut, sonst, was haben wir noch? Ja, dieses PGP-Signature-Spam-Geschichtel, habt ihr das mitbekommen?
Am Rande leider
nur. Ich habe aber nicht mitgekriegt, ob es dann wirklich ein Thema war oder ob das nur ein theoretisches Problem war.
Nein, es war Thema, weil nämlich 2 Leute, die hinter PGP stehen, deren Signaturen wurden gespammt.
Aha. Okay. Was bedeutet das?
Also, die Geschichte ist die, du hast ein PGP, du hast einen Public, einen Private Key und den Public Key, damit die Leute den irgendwie runterladen können, publisht man meistens irgendwie auf einem Key-Server. Okay. So, jetzt können Leute hergehen und sagen, okay, ich bestätige, dass dieser Public Key wirklich zu dieser Person gehört. Weil das muss ja nicht unbedingt gesagt sein. Mhm. Und signieren diesen Key mit ihrem Key. Und über dieses System ist die Idee dieses Web of Trust. Weil wenn jemand, den du kennst, den Key von dem anderen signiert, kannst du sagen, dem vertraue ich. Mhm. Und alles, was der signiert, daraus folgt, dass ich den Keys, die er signiert hat, auch vertraue.
Ja. Und was kann ich da spammen?
Jetzt kann ich halt irgendeinen Public Key von jemandem so oft signieren, wie ich will.
Ja.
Ja. Und Spam.
Damit wird dieser Key immer größer.
Genau.
Ah. Das ist noch dazu zu sagen, dass dieses da reinkommt in den Key am Server. Mhm. Und damit wird es dann langsamer.
Genau. Und das heißt, ich kann jetzt, angeblich ist das ein paar tausend oder hunderttausend Mal passiert, ich weiß es nicht genau. Sind halt irgendwelche Leute hergegangen und haben halt diesen Key signiert.
Mhm. Und nachdem das mehr oder weniger die ersten waren,
was?
Kommt das dann zu einem Problem? Weil, oder ist es wie in einer Chain dann diese Key-Trust-Geschichten? Also, dass ich dann sozusagen mich hochhangel und schau, wer ist der Erste, den.
Ja, du wirst aber nie mehr als 1-2 Steps weitergehen.
Okay.
Ja, aber sie haben halt, damit wurde halt aufgezeigt, ich weiß nicht einmal, ob der Zweck dahinter war, aufzuzeigen, dass es da ein Problem gibt. Das kam, glaube ich, nicht wirklich heraus.
Aber es war ja eher kein Security-Problem, oder?
Es ist kein Security-Problem. Es ist eigentlich so, wie es funktionieren sollte.
Ja. Das Einzige, was passieren kann, ist sozusagen, wenn dann irgendwann einmal sozusagen irgendein Key zu einer Blockchain wird, so auf die Art.
Nein, aber
auf. Ja, also wenn es wirklich nur zwei Level hättest und die bleiben und alle signieren nur den drüberen Stehenden, dann hast du irgendwann einmal was, einen 200 Gigabyte großen
Key. Ja, aber das funktioniert das so nicht. Aber wie auch immer.
Ja, aber was halt auch absurd ist, oder, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wenn du jetzt so quasi jeden Public Key vertraust, ist ja das auch nicht mehr wirklich viel wert, oder?
Das kannst du schon machen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du jeden Key signieren musst.
Ach so.
Du kannst einfach hergehen und sagen, jeden Key, den ich overload, den vertraue ich halt. Punkt. Das kannst aber du
was tun, dann wenn konkret du das Problem dahinter, ganz blöd.
Dass der Key selber auf diesem Key-Server riesig groß wird, weil da jede Signatur drinnen steht.
Ja, aber wenn keiner drauf zugreift, ist ja wurscht, oder?
Ja, aber wenn du...
Das heißt, wenn du den einen
aber von
den
zwei Gründern... Aber ich kann das mit jedem Key machen, das war ja nur jetzt...
Ach so, okay, das war nur ein Proof of Concept sozusagen, dass okay,
ich könnte alle zumachen. Nicht, das ja. Weiß man nicht ja. Genau, aber ich könnte jeden Key runterladen, ja. Den signieren. Und dann wird dieser Key-Server irgendwann mal in die Knie gehen. Mhm. Das ist dieses Konzept auf dieses Konzept Web of Trust ist irgendwie schwierig.
Ja, da ist ein Trust in der Web, ne?
Naja,
sonst verraten wir alle auf Port 80
unterwegs. Man könnte es retten, indem man das bestätigen muss, lassen muss, dieses Vertrauen.
Von ja. Wem?
Von demjenigen, dessen Key du unterschreibst.
Vom Owner, ne?
Ja, vom Owner.
Ja, aber, ja.
Ja, mit seinem Countersign sozusagen. Also du signierst mich, ich signiere dich zurück, damit ist das Trust gegeben. Aber nicht in dem Moment, wo irgendwer anderer mich sozusagen signiert.
Nur hast du normalerweise auch nicht nur einen Schlüssel, sondern mehrere.
Mehrere, ja eben. Das Handling wird halt dann noch schwieriger. Ne?
Das ist ja schon wieder zeitlang her. Es ist dann irgendwas, ein alternatives Konzept vorgestellt worden, ein paar Tage drauf oder Wochen drauf, aber das habe ich nicht mehr im Kopf.
Ich habe das auch nicht mehr im Kopf. Ich habe das jetzt auch nicht alles nochmal nachgelesen, muss ich sagen. Ja, aber es ist irgendwie jo, bisschen mühsam. Ich meine, ich verwende es immer
war
noch.
Das Todesurteil für BGP-Mail war das nicht, oder?
Ja, welches Todesurteil ist, ist ja nie richtig zum Leben erwacht.
Ja, so gesehen.
Ja, also so gesehen. Es ist noch immer ganz normal verwendbar.
Ja, ja.
Es ist noch verwendbar. Es ist jetzt nicht stillgelegt worden.
Nein, oder? Nein.
Okay.
Die Server laufen auch alle noch, soweit ich weiß.
Es hat nur ein Problem aufgezeigt, schlussendlich. Ja. IBM hat Red Hat gekauft.
Ja. Wen wundert's? Ganz ehrlich, wirklich, wen wundert's? Weil in den letzten Jahren hat IBM schon extrem viel Manpower reingesteckt in Red Hat. Die haben ihre eigenen Entwicklungsabteilungen einfach arbeiten lassen für Red Hat. Logisch, weil die IBM der größte Zierger ist von
ja,
Red Hat. Ne?
Ja.
Die liefern ihre, wie heißt diese Z-Serie oder wie heißt das da?
Ja,
ja.
Z-Serie.
Wird alles mit Red Hat ausgeliefert und supportet und die
ja,
White Collars, die arbeiten nur mit Red Hat drüben. Ja. Also das mich hat es wirklich nicht gewundert, das war eigentlich Frage der Zeit für mich. Weg von der Hardware rein in die Software.
Ja.
Das ist eh schon ein länger gültiges Konzept. Ich meine,
Desktops und so weiter haben sie eh schon alle.
Ja, ja, es gibt in Wirklichkeit nur mehr die High-End-Server von ihnen. Ja. Und der Rest steht irgendwo in China. Lenovo.
Ja, klar. Lenovo, aber es gehört ja. Ihnen ja auch nicht
wirklich. Ja, nein, sag ich. Ja. Also, sie haben es vercheppert, das ja, und genau. Verkauft, das sind es loswerden. Ja. Aber, nein, aber interessante ein Sache.
Interessanter ja. Move.
Also. Und auf der einen Seite irgendwie, ich meine, das Red Hat Modell für Lizenzierung und das Ganze und die Kosten sind ja eigentlich überschaubar und eigentlich ganz okay. Und das war das Einzige, was mich gewundert hat, weil sie kaufen etwas, womit sie in Wirklichkeit kein Geld machen können. Zumindest nicht viel.
Wieso können sie kein Geld machen?
Weil, ja, das, du hast da.
Was kostet eine Red Hat-Lizenz? Ich weiß es bis heute
nicht. Je nachdem, was du willst.
Aber Red Hat ist profitabel.
Ja, Red Hat ist schwer profitabel ja. Sogar.
Also machen sie schon besser damit. Also sie puttern zumindest.
Ja, nicht ja in dem Sinn macht es schon, aber im Vergleich zu einem IBM sind sie noch weit entfernt. Das, ja, ist, ja. Das ist wie, was nicht, das, mir fällt da nicht einmal ein Vergleich dazu ein. Ne?
Aber es ist ein seriöses Asset, denke ich mal,
das ja, zu kaufen. Definitiv, ja.
Die Frage ist, inwieweit das jetzt irgendwie CentOS oder gibt es Fedora überhaupt noch?
Sie haben, ja natürlich, ja.
Okay.
Sie haben ja gesagt, Sie werden Red Hat trotzdem immer unter den eigenen Fittichen stehen lassen. Also es kommt jetzt nicht, das heißt jetzt plötzlich dann IBM Hat oder irgendwas, okay, sondern es bleibt bestehen. Das war damals die Äußerung zumindest, wie Sie es gekauft haben, ja. Und ja, ob es jetzt beschleunigt irgendwie Entwicklung oder so irgendwas, kann ich nicht sagen. Wenn man sich da anschaut, die Release-Zyklen oder sowas, jetzt ist gerade die 8er von der vom Red Hat rauskommen, respektive im Mai eigentlich, aber wie immer. Und davor die 7er, also der Abstand von zwischen 6 und 7 und 7 und 8 ist praktisch der gleiche, also da hat sich nicht viel getan.
Und der wäre ein Jahr oder was? Oder
halb? Nein, es ist mehr, es ist von mehr. Jahr, halb, 5 Jahre fast.
Wirklich?
Ja, klar.
Also da gibt's ja
aber es gibt was Neues. Und das führt eh zum nächsten Punkt in Wirklichkeit. Red Hat stellt seine Distros um, in Folge auch die CentOS, nachdem CentOS praktisch nur der freie Klon ist. Und zwar auf eine Art Rolling Release. Also sie nennen es konkret im CentOS-Bereich, was es bei Red Hat hast du glaube ich aber gleich. Es heißt das CentOS Stream. Also beginnend mit der 8.1905, also 2019 im Mai veröffentlichten, gibt es die Red Hat, sage ich immer, RHL. Ne? es ist Red Hat. Ja. okay. Red Hat und CentOS releasen jetzt eben immer eine Stream, eine Rolling-Release-Geschichte. Beginnend mit der Version 8.1905.
Was heißt das?
Rolling-Release heißt, weil du gerade gesagt hast, Fedora ist sozusagen Upstream, Entwicklungsumgebung. CentOS wird Midstream und Downstream bleibt eben Red Hat. Ne?
Red Hat.
Ja, das hast du. Sie schreiben sich ja selber RHEL. Ne?
Okay, aber was heißt Rolling Release?
Rolling Release heißt, dass jetzt zum Beispiel bei CentOS nicht notwendigerweise zugewartet wird, dass in der eigentlich Upstream irgendeine Bugfixes oder irgendwas kommen, sondern dass CentOS das selbst entwickeln darf, selbst einfügen kann in die ganze Geschichte und auch zurückspielt an Red Hat respektive Fedora.
Ah, okay.
Fedora ist der Spielplatz. Das ist da wirklich neue Technologien durchprobieren, irgendwas, keine Ahnung. Und CentOS ist einfach der freie Klon und Red Hat ist das, was wir, die Red Hat Releases sind einfach das, was wir verkaufen wollen, sozusagen. Und das Neue ist eben, dass sie eben parallel zu diesen Versionen, also es wird die 18.19.05 wird es weiterhin geben, respektive hast du dann irgendwann 20.03 oder was weiß ich. Aber dazu gibt es dann immer die sogenannte CentOS respektive Red Hat Stream Version. Die hat keine Versionsnummer vorgestellt, die kann schlagartig von 8 auf, also gleichstehend mit einer 9er sein oder so irgendwas, aber hast weiterhin Stream, die hat keine Versionsnummer
mehr. Okay, interessant.
Und Rolling Release heißt, dass einfach Entwicklungen aus dem CentOS-Bereich auch zurückfließen können, was vorher praktisch nicht der Fall war. Wenn du
bevor eine neue Version rauskommt.
Genau. Okay. Also wenn CentOS irgendwo Bugs oder irgendwas entdeckt hat, hat es sofort bei Red Hat einmelden müssen. Ne? Dann hat es hoffen können darauf, dass Red Hat irgendeiner von den Managern sagt, ja passt, machen wir oder irgendwas.
Okay.
Jetzt ist es so, CentOS darf das sozusagen im eigenen Stream weiterführen, also Stream in der Rolling Release weiterführen und kann die Updates, Upgrades, was auch immer, einfach einschießen und das selbst bewerkstelligen. Wird aber eben im Hintergrund zurückgespielt an Red Hat.
Okay.
Was vorher sozusagen einfach nur strukturell nicht gelöst war. Strukturell war das einfach so, ja, wenn du einen Bug findest, den CentOS meldest du ihn bei Red Hat.
Mhm.
Was ja total shitty ist in Wirklichkeit.
Bin verblüfft über diese Definition, falls sie so lautet, weil Rolling Release heißt für mich was ganz anderes. Nämlich, dass du eigentlich nie ein Betriebssystem-Upgrade einspielen musst, sondern dass du mit den Updates automatisch immer auf die neueste Version kommst. Ist das da auch der Fall dann?
Das ist konkret der Fall. Also ich habe mich nur unklar ausgedrückt in dem Fall. Also es geht konkret um das, dass du eben das fahren kannst. Ja. Ne?
Da werden es nur Spaß mit haben, glaube ich.
Ich glaube auch, dass das...
Bleibt spannend, ja.
Weil das kann ja durchaus sein, dass es dann auseinander divergiert irgendwann einmal.
Nein, das versuchen sie eben mit dem Zurückfließen zu verhindern. Ne?
Aber wenn Red Hat sagt, sie nehmen das nicht
Stream
auf.
Momentan ist Stream so, Stream passiert also aktuell, nachdem es gerade erst gestern oder vorgestern bei CentOS rausgekommen ist, ist es ident mit der CentOS 8.
Okay.
Die steht gleich da wie CentOS 8 1905 bis auf den Kernel, der ist schon ausgetauscht. Okay. Stream, das ist schon ein Frischer da drin.
Okay.
Und da ich kein Red Hat, ist eine spannende Frage. Die Sache war immer, dass bei Centos war das echt immer ein bisschen ein Qual, dass du wirklich teilweise 4-5 Jahre gewartet hast müssen, bis du irgendein geschissenes Update kriegst. Ja. Mhm. Klar hast du das über irgendeine Repos reinspielen können oder irgendwas, aber auf der anderen Seite, ich will genau ein Repo, den
die spielen haben. Backboards.
Ja, Klassiker. Ja. Ich will in Wirklichkeit genau ein einziges Repo drinstehen haben und das heißt genau CentOS und fertig. Und ich will keine EPL und ich will nicht. Keine SCL und ich will keine...
Ich hätte Angst.
Naja, in einer Enterprise-Umgebung, wo ich sozusagen auf das ausgehe, dass ich dann Support kriege, dafür will ich das schon. Ja. Da bin ich schon steif unterwegs, da will ich nicht großartige Flunkereien von irgendeinem. DevOps.
Aber das heißt, so Sachen wie so Umstellungen wie auf Systemd oder von Systemd weg, können es eigentlich fast nicht mehr machen. Mm. Also so richtige Breaking Changes auf Systemebene werden sie sich schwer tun, ja. Weil sie die sonst beim nächsten Reboot garantiert hin sind. Also
wirklich, dass irgendein Distro noch jemals wieder weggehen wird vom fucking Systemd?
Absolut, ja.
Wer denn?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwann kommt
also
schon,
schätze,
da kommt wieder das nächste Ding.
Ich hoffe und bete, ja, weil...
kommt dann System I also statt System D.
Ich habe Pöttering aus.
Genau. Ich habe dazu einen guten Talk gesehen, nämlich von jemandem, der eigentlich in der BSD-Szene unterwegs ist. Und der hat System D verteidigt. Und der hat ein paar gute Punkte gehabt, die ich mir nicht gemerkt habe, weil ich mag System D auch nicht. Aber, aber der würde sich sowas für die BSD-Szene eigentlich wünschen. Ne?
Gib mir Serverless.
ich werde den Link dann posten in die
Show Notes. Ich bin auf BSD umgestiegen, damit ich den Dreck nicht mehr haben muss. Ja.
Ich habe mal ein Interview mit dem Pötteringer gehört, ein zweistündiges, wo er sozusagen argumentiert hat, warum er es so entwickelt hat. Und das hat schon sehr schlüssig gewirkt.
Ja, ja, nein.
Es ist ja schlüssig. Es passt ja, aber es ist halt einfach, es ist ein Desktop-Ansatz.
Na, das sehe ich so nicht, aber.
Warum will ich alles in Init in Null verbocken oder in Prozess-ID Null? Der will das ja schon. Der System-D steht vor einem, na warte mal, 0 oder 1? Bit.
Ich habe keine Ahnung.
1, glaube ich.
1, 0 ist der Kernel, Blödsinn. Ja, klar, Entschuldigung, gell. Aber warum will ich dort mein komplettes Netzwerk alles dort einpacken in System D, was ja der Fall ist? Warum packe ich mir den ganzen Dreck alles in wirklich ich meine, was mache ich, wenn mir das Netzwerk ausfällt? Schieße ich den Bit an, so ab oder was? Hurra!
Ja, für mich widerspricht es ein bisschen dem POSIX-Ansatz.
Ja, so ist es. Ja.
Mach eine Kleinigkeit, aber dafür die sehr gut.
Aber das macht Linux auch, weil eigentlich braucht man dann einen Microkernel und hört.
Ja, ja.
Bauen wir Konsequenzen.
Ja, ja. Ja, die ganze Computerei ist für den Arsch. Verrücktes Zeug. Ist einfach, in Wahrheit haben die alle keine Ahnung.
Ja. Na, aber es gibt ja, Debian ist ja auch komplett auf Systemd umgestiegen. Nicht?
Und da gibt's leider.
Ja, leider, ja. Und Debian, hast du es da jemals angeschaut?
Nein.
Ich habe es mir mal kurz angeschaut. Es ist, ich kann mir vorstellen, dass man es gut einsetzen kann, aber das geht erst ab dem Moment, wo ich wirklich sage, okay, ich habe 200-300 Server rumstehen. Für mich persönlich, also für eine VM-Kiste oder so irgendwas, werde ich es wahrscheinlich nicht einsetzen oder würde es nicht einsetzen. Ja. Weil da einfach viel zu viel, also Learning Curve und den ganzen Scheiß ist dann einfach wieder was Neues. Ja.
Was? Das Devuan?
Bei Devuan, ja, weil du eigentlich wieder auf alte Sachen zurückspringen musst, ja, was du jetzt sozusagen gerade wieder antrainiert hast in den letzten Jahren.
Wo also ich habe mir das System D noch immer nicht antrainiert. Ich muss jedes Mal nachschauen, um zu schauen, welche Services sind jetzt einfach enabled. Ich merke mir diesen Depp, also muss ich noch ein Grab reingeben.
Ja, List Unit Files
Grab enabled. Scheiße.
List Unit Files, ja.
Und ich gebe jedes Mal System D ein statt System Control. Das macht mich krank.
Aber man fragt, wie man SysCTL eingeben war, scheiße.
Oh Mann, wahre Sorgen. Ja, das ist echt schwierig. Ja,
ich glaub's euch. Und ich bin so froh, dass ich
mit dem Teil überhaupt nichts zu tun haben.
Ich wundere zwar, bevor das System die wirklich bei CentOS ausgerollt haben, weil ich meine, das wird wirklich verwendet, oder bei Red Hat, ja, das wird wirklich verwendet in riesengroßen Farmen, ja, und da brauche ich so einen Dreck eigentlich nicht, weil da stelle ich das vorher klar, der Network Manager hat nichts in Bitans verloren. Was mache ich, wenn irgendwas flöten geht, wenn irgendeine App, die halt schissenerweise in der Init-Ans drinnen, im Bitans drinnen steht, was mache ich, wenn die flöten geht? Dann kann ich es abschießen. Dann kann ich einen Server neu starten. Und dann habe ich irgendwie 2.500 weitere Server drüben. Aha. Ja, ich habe eh Ansible, ja. Ich weiß, das dauert noch.
Ja, und du kennst mich. Hallo. Weil das läuft eh alles unter Docker. Nein. Ja, ich bin auch kein SystemD-Fan, aber.
Ich bin bei deiner Hoffnung, ja. Also irgendwann stirbt es hoffentlich, ja. Und bald war man recht. Ne?
Aber ja, glaubst du, dass das Sys-Init-System dann wieder zurückkommt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher dann irgendwas wieder was anderes. Anderes
irgendwie. Launch D von, genau, von Apple. Ja.
Was hat es sonst noch? Also geben wir Sys5-Init, ist die klassische.
Ja, genau.
Dann hat es noch ein paar andere Ideen gegeben in die
Richtung.
U,
von Apple gibt es
U irgendwas.
U?
Mit U angefangen.
Ach, stimmt, irgendwas mit U hat es auch noch gegeben. Aber wie gesagt, aktuell ist halt Launch D von Apple, die halt sowas auf BSD-Basis irgendwie gebastelt haben.
Ubuntu, glaube ich, hat ja auch so ein bisschen einen Zombie-Server halb dazu entwickelt gehabt. Und auch jetzt ist es so, dass du eigentlich mit allen alten Kommandos noch fahren kannst, sofern du dir nicht selber einen Service schreibst.
Ja. Könntest du das für einen DAO, was diese Dinge betrifft, kurz erklären? Also das Systemd und diese ganzen Dinge, da reden wir so quasi um, also das ist die Basiskonfiguration oder die Startup-Config?
Das
oder
ist überhaupt einmal, wie starte ich den ganzen Kübel? Was genau passiert einfach? Das ist sozusagen, BIOS ist Hardware und Systemd oder so, also der startet einmal die Hardware durch und das Ganze und Systemd respektive Init startet ist das
erste
System,
Software, ja, die erste Konfiguration.
Der bringt dem Kernel bei, was er überhaupt mit der ganzen Hardware und dem ganzen Schaß machen soll oder so irgendwas und was er da überhaupt machen kann. Mhm. Du musst ein Netzwerk starten, du musst das starten, du musst eine grafische Ausgabe starten, du musst ein Keyboard-Input starten und so weiter und so fort. Und das machen diese Init-Systeme normalerweise. Und der startet da eben mit bestimmten Run-Levels, war es halt zumindest, was man sagt, gilt das unter Systemd eigentlich nur als Run-Levels? Eigentlich schon.
Ja, es gibt jetzt schon.
Nein, du kannst, du kannst Abhängigkeiten angeben.
Sowohl als auch. Ja. Run-Levels auch noch.
Run-Levels auch noch.
Schon noch, gell? Ja.
Aber ist es nicht absehbar, dass man sich so quasi mit dem Teil irgendwann gar nicht mehr beschäftigen muss?
Das ist ein bisschen die Idee hinter SystemD. Aber die Ausführung ist ein bisschen schlampert.
Okay.
Weil der Versuch ist genau das. Also, dass der DevOps eben dass sich nicht mehr darum kümmern muss. Ne?
Ja. Wäre wünschenswert.
Ja. Absolut, absolut, absolut. Ja. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann darfst du eigentlich keine Menschen mehr programmieren lassen, all along.
Ja, das ist wahr.
Ja. Na, wie auch immer. Jetzt sind wir voll das System D. Ja, ist eh okay.
Abgeglitten, sorry.
Nein, passt schon. Ist also.
Es braucht keiner. Es ist einfach so.
Naja,
am Laptop ist es super. Am Laptop ist es hervorragend, ne? Weil es einfach so diese Energy Save und das ganze Zeug viel besser untereinander kommuniziert. Ne? Aber ich meine, ich habe in meinem RZ fast keine Laptops.
Und da glaube ich, schneller startet und so. Also es hat schon ein paar Vorteile.
Es hat schon Vorteile.
Und du kannst da beim Service relativ locker definieren, so Sachen wie, ich starte nur, wenn das Netzwerk schon funktioniert.
Ja, genau. Also du kannst eben wirklich elegant Abhängigkeiten eingeben. Ja. Also bevor das Ding startet, muss halt vorher was auch immer.
Ja. Und beim Sys5-Init war es zum Beispiel so, dass das einfach nur über Nummern, also mehr oder weniger über Benamsung von der Konfigurationsdatei festlegt, dass man das startet.
Okay.
Aber du hast das nicht wirklich, ich meine, du hast ja Abhängigkeiten aus dem Sys5,
Hast da.
Halt aber nicht so komfortabel verknüpft wie unter dem System. Mhm. Das muss man dazu sagen.
Ich glaube, er automatisiert das selber die Reihenfolge, in was er was startet soll. Nicht? Und startet dann parallel.
Das, ja, weil wenn er dann merkt, dass das auch nicht hochkommt, weil Service fällt, gibt es also so eine leichte, fuzzy Geschichte dahinter.
Das klingt aber schon sehr gut.
Ja.
Ich glaube, ihr kennt sich auch
so zu wenig aus. Das ist super. Du, das definitiv.
Ja, ich habe beim Update von ein paar Servern Spaß gehabt.
Ich auch, ja.
Es war weniger, also es war nicht konsistent, es war nicht bei allen das gleiche Problem, was ich eigentlich erwartet hätte, sondern es waren bei unterschiedlichen Servern plötzlich unterschiedliche Probleme.
Ich hatte ein lustiges Phänomen, dass, wenn ich einen Service restartet habe, hat er dann irgendwie an anderen Service kurz die Datenbank weggenommen, weil die auch restartet hat, und dann hat das andere Service auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Und bis man da drauf kommt, das dauert halt ewig und 3 Tage. Hm. Aber weil ich halt auch kein gescheites Monitoring habe, aber wie auch immer.
Monitoring wird geschissen.
Ja.
Hallo. Na gut.
Ja. So ist das halt. Gut. ZFS?
Ja, ZFS. Lustige Experimente probiert. Ja. ZFS ist ja auch so eine Sache, auf die habe ich, glaube ich, wie das erste Mal gehört habe vom Z-File-System. Ich glaube, 6 Jahre gewartet, bis endlich irgendwas passiert ist auf der restlichen Welt, weil da hat es ja durch Open Solaris, durch die Lizenz ein Problem gegeben, das durfte explizit nicht auf Linux verwendet werden. Ne?
Das ist nicht im Kernel.
Nicht im Kernel, stimmt. Genau. Im User Space, eben über Fused konntest du es verwenden, ja genau. Hat sich ein bisschen geändert, ist ein bisschen besser geworden. Ich habe da die Woche ein kleines Experiment, oder eigentlich vor mehreren Wochen ein kleines Experiment gestartet. Und zwar, ich habe einen FreeBSD-Server mit einem ZFS als File-Server für die Firma betrieben oder betreiben. Und ich wollte eine kleine, aber elegante Backup-Lösung. Und ZFS bietet echt ein paar tolle Sachen an. Du kannst das komplette Filesystem per einen ziemlich simplen Befehl, nämlich ZFS send, an ein anderes Filesystem schicken. Muss nicht am gleichen Server sein, kann auf einem anderen Server sein. Du kannst es mit allen ACLs, mit allen drum und dran drüber schicken. Und mein Experiment war das. Ich habe mir uralte QNAP TS, wie heißt der, T419P2. Das ist so eine kleine NAS, die auf einen ARM läuft, auf einen ARM-Prozessor läuft. Glücklicherweise aber gibt es einen, ich glaube, ich habe mir den Namen nicht gemerkt von dem Herrn, aber es ist irgendein Ledger, der hat eine Variante gefunden, das Debian auf diesen Kübeln laufen zu lassen. Das heißt, er flasht einfach gewisse Teile vom BIOS, gewisse Teile von eben diesem Flash, wo das Ganze gestartet wird. Und du kannst dann ein vollwertiges Debian aufsetzen auf dem Kübel. Ist natürlich nicht besonders performant, weil er hat 512 MB RAM und einen ARM, der halt, ja, ARM sind halt Handy-Prozessoren, wenn man es genau nimmt. Ne? Wie immer, erstes Experiment war, MD-RED zu fahren, also sprich ein Linux-Software-RED drauf zu fahren und ZFS rüberzuschieben. Ja, lahm wie Scheiße, weil über den ARM-Prozessor, der dann das Aufteilen auf die REDs macht oder sowas, der ist einfach in die Knie gegangen, der war ständig auf 100%. Dann war der zweite Versuch, per Debian einfach eiskalte Targets zur Verfügung stellen, nämlich gleich die 4 Platten, die drinnen sind, über 2 Netzwerkkarten verteilt und das Ganze dann am Server einhängen, die als Initiator einhängen und darauf ein Z1-RED aufzustellen. Das ist adäquat RED 5. Und schauen, was der Unterschied in der Performance ist. Und der ist gewaltig. Der ist wirklich gewaltig. Früher habe ich gekriegt 15 Megabyte in der Sekunde. Jetzt bin ich bei, also dem 5- bis 8-fachen, je nachdem, was. Ich habe es geschissenerweise mitten im Test etwas gemacht, die Kompression aufgedraht auf dem ZFS. Und das ist kein Problem. On the fly kein Problem. Geht. Weil jeder Block, der geschrieben wird, ab dem Moment, wo es aufgedreht wird, hat komprimiert oder sowas. Aber es ist für die Nachvollziehbarkeit von Performance-Gewinn oder sowas, ist es insofern schwierig, weil du halt nicht weißt, warum kommen da plötzlich nur 60 Megabyte in der Sekunde daher, obwohl das mit 2 Gigabit angehängt ist. Da hängt der Prozessor auf der Storage, also der arbeitet fest und kriegt nicht mehr raus. Ne?
Das heißt, die Storage war da dann der Flaschenhals mit dem Komprimieren und nicht die NAS.
Nein, NAS nicht, weil die NAS stellt einfach nur mehr, im ersten Moment war es das, die NAS hat das Software-RED zur Verfügung gestellt, Flaschenhals. Mhm. Und im zweiten Versuch, eben nur die Platten zur Verfügung zu stellen, ist es der Storage, weil einfach der Prozessor hakelt. Weil der durchhakelt und einfach nicht zurecht, weil das passiert on the fly, die Kompression, ja. Und Deduplikation nebenbei habe ich auch noch schnell aufgedreht. Das hat einfach sein müssen. Deswegen, weil ich 11 Terabyte zum Umschieben habe im Test und nur 10 zur Verfügung. Es geht nicht anders. Ich muss die 2 Sachen dazu nehmen. Ja. Aber ich bin trotzdem ziemlich überrascht, wie genial gut das drüber kommt. Also der hat meine Switch zum Brechen gebracht. Also Also, wenn du irgendwie eine alte, abgefuckte NAS daheim hast, spiel dir die Debian auf, wenn es geht, und stell das als SKC-Target zur Verfügung, ist praktisch. Die Idee dahinter ist, das, das Device direkt via SKC, also das Block-Device, zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil daran ist, ich ziehe die Platten, stecke sie in eine andere Maschine und sage, schau dir einen Pool an im ZFS, und der erkennt auf den Platten die Konfiguration und kann sie sofort live einbinden. Das heißt, im DRP, also im Disaster Recovery Plan, könntest du eine Umstellung, wenn du eine geeignete Maschine vorhanden hast, 3 Minuten haben. Praktisch. Nämlich Platte von der einen Kiste zur anderen tragen, reinstecken, fertig.
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, im ersten Szenario hast du ja die NAS in RAID bauen lassen und die Daten dort schön aufteilen und was weiß ich, doppelt ablegen. Und beim zweiten Versuch hast du das dann wie gemacht?
Da liegt, dass da wird das Daten RAID gesteuert von der anderen Seite.
Okay.
Also von der Client-Seite.
Vom ZFS selber.
Das ZFS ist dann quasi der RAID-Controller für deinen NAS.
Genau. Was ZFS gerne hat, ist Speicher. Und zwar massig. Und spezifisch bei solchen Sachen wie eben Dedup. Weil er halt die ganzen Tables vorhaltet mit den Block-Signaturen, wo eben drin steht, okay, den Block kenne ich schon, passt, der liegt dort, und kriegst nur noch einen Eintrag im Verzeichnis, und das war's. Na, also momentan...
Ich finde es eine lustige Idee.
Es funktioniert. Es funktioniert noch immer. Es funktioniert schnell. Also es ist etwas... Ich muss zugeben, den Test auf das Platten ziehen und in andere Maschinen stecken, habe ich in der konkreten Konfiguration noch nicht gemacht, in einer anderen Konfiguration habe ich gemacht. Einfach Platten gezogen, die als direkt als Block angesprochen worden sind, nicht über Partitionen oder irgendwas in die Richtung. Da habe ich das schon gemacht, das funktioniert wirklich hervorragend. Also ZFS, die reinste Empfehlung, vergesst RAID 5, irgendwas, Schaß, bla bla, und Software RAID, ZFS ist die Lösung. Mhm.
Puh, das war jetzt eine Brandrede.
Ja! ZFS!
Bist du bald ZFS umgefahren, muss ich sagen.
Irgendwann wirst du mich über die Marüferstraßen laufen, sehen mit einem fetten Stöd, wo drauf steht ZFS und ZFS!
Wofür steht ZFS?
Früher für Zeta-File-System. Und jetzt heißt es einfach nur mehr ZFS. ZFS heißt einfach ZFS. ZFS-File-System heißt ZFS.
Das klingt wie ein Kawasaki oder sowas oder so.
Ja, eh.
Ist ja sowas ähnliches schon.
Okay. Na, die Idee ist, ZFS ist adressiert mit 128 Bit oder so irgendwas, damit kannst du theoretisch jeden Atom auf der Kugel, auf der wir sitzen, in Wirklichkeit eine Adresse zuteilen.
Ja, ein Vierzylinder.
Ja. Machen wir 8.
8 Zylinder.
2 Motoren.
Ja? Stefan, du hast was dagegen.
Für uns Menschen reicht LVM.
LVM, die Ur-LVM. Weil Snapshotten unter ZFS, das ist bei LVM schon ziemlich gut gelöst, aber das ist unter ZFS noch ums Ätzerl besser.
Du, ich will einfach immer, dass alles funktioniert und alles da ist, wann es braucht.
Genau, das ist der Grund.
Ja. Also, bist du bei der Reifeisen.
Hinter mir die Sinnflut. Was? Apropos. Entschuldigung. Da müssen wir eh noch reden. Vielleicht macht man ein kommerzigeres Thema. Ich darf total switchen.
Darf ich? Ja. Der Stefan hat noch was zu sagen, glaube ich.
Also bei LVM haben wir Snapshotten schon in Production gefahren, wollte ich nur sagen.
Wirklich?
Ja, da habe ich einmal gezittert bei einem Update, wo ich mir dachte, puh, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Da hätte es gerne einen Snapshot, um zurücksteigen zu können, und das hat super funktioniert. Ne?
Okay.
Also diese Feature von Snapshots bei Filesystemen ist, dass du sagen kannst, so, zu dem Zeitpunkt möchte ich später mal zurückkehren können ohne Datenverlust,
ja,
und ohne ein Backup wieder einspielen zu müssen.
Oder du machst dann vom Snapshot das Backup, um halt das Live-System nicht...
Hättest du auch als Variante, ja. und arbeitest dann im Live-System und dann irgendwann einmal später sagst, na, es ist doch alles gut, okay, ab jetzt gilt's, und vergiss den Snapshot.
So, ich werde es kommerzig kurz.
Mit Reifeisen.
Nein, nicht mit Reifeisen, aber das bringt mir auf was. Das ist eine gute Überleitung. Irgendwie habe ich vor ein paar Wochen, also meine Netbanking-App nervt mich ja seit Monaten, dass ich auf irgendwie...
George.
Dass ich doch, bitte, also das mit den Tarns, die ich eh... Also, das gibt's nicht mehr, und Ding und hin und her, und ich möge doch umsteigen. Und ich habe das ein bisschen rausgezögert und habe mir gedacht, naja...
Also...
traue nicht.
Ich verstehe diese Aufregung nicht.
Warte mal, ja. Und dann war irgendwie, da habe ich die große Aufregung mitbekommen. Das ist alles so mühsam und Ding und hin und her. Ich habe mir gedacht, was soll daran mühsam sein? Kann ja kein Problem sein. Hey. Habe mir diese S-Identity-App installiert. Ja. Habe mir gedacht, gut, dann musst du jetzt einmal authentifizieren und ab dann ist alles gut. Bis heute. Heute habe ich zum ersten Mal Netbanking wieder verwendet. Das ist ja urmühsam. Du brauchst jetzt immer eine zweite App, wo du deinen PIN eingibst oder den Schlüssel reinhaltest.
Das kommt drauf an.
Dann springst du wieder zur anderen App zurück.
Ich verstehe das. Also ich habe dieses Problem nicht. Ich musste...
Dann seid ihr wahrscheinlich nicht bei der gleichen Bank.
Definitiv. Ich musste einfach nur beim... Ich verwende auch keine Banking-App am Handy. Ich steige immer über das Web-Interface ein.
Ach so.
Dort habe ich jetzt einmal einen TAN eingeben müssen und jetzt merkt er sich fürs nächste Monat.
Wollen wir einen Schritt zurückgehen Browser. Und erklären, um was es eigentlich geht?
Ja, bitte, mach das.
Ja, erklär das.
Also es gibt der EU, was ist das, Verordnung?
Ja, P2D oder wie heißt das?
Das weiß ich nicht einmal.
Nein, irgendwie so ähnlich.
Die erzwingt, dass man eine Two-Factor Authentication jetzt haben muss, zumindestens alle 90 Tage beim E-Banking.
Ist ja kein Problem.
Ja, aber es darf natürlich auch öfter sein.
Ist auch kein Problem.
Und es gibt Banken, die machen das bei jedem Login. Und es gibt Banken, die machen das bei jeder Transaktion.
Stört mir auch alles nicht.
Bei Sorry. Jeder Transaktion?
Wer dazu Details hören will, dem möchte ich die letzte
Britlove oder
Freakshow empfehlen, bei der der Britlove einmal mittelmäßig auszuckt und einen Schreikrampf mitten in der Erklärung bekommt, wo er beschreibt, wie das jetzt ist, weil seine aktuelle Desktop-Netbanking-App dieses Feature nicht so richtig unterstützt mit dem HBCI und Anfordern dann vom TAN und so weiter. Also er kriegt dann fröhlich TANs zugeschickt auf sein Handy, die er aber nirgendwo eingeben kann. Und nach einigen dieser verzweifelten Tanz sagt dann der Bankserver dann, das sind ein bisschen viele Tanz, die du da in letzter Zeit angefordert hast. Du
bist gesperrt.
Ja. Werden wir mal sicherheitshalber sperren.
Jawohl.
Bitte kommen Sie höchstpersönlich in die Filiale Baschig.
Ja. Nein.
Aber ich wohne in Wien.
Da gibt es was Besseres. Bei der Erste Bank gibt es was Besseres. Das muss ich kurz erzählen, ganz kurz.
Ja, ich habe nichts mehr.
Das war wunderbar. Wenn du dich, also nehmen wir mal an, du sitzt am Sonntag und machst deine Buchhaltung fertig, weil du musst, weil du eh schon spät dran bist.
Ich glaube,
der
31. ist.
Genau. Gestern war er. Wurscht. Ja. Und du schaffst es, dich aus dem Netbanking irgendwie auszusperren. Ja. Dann gibt es eine Hotline, wo du anrufen kannst, ja, dass sie dich wieder entsperren. Und die Sicherheitsfrage, die sie dir stellen, ist, wie heißt denn ihr Bankberater oder ihre Bankberaterin?
Was?
Großartig. Ich am Telefon sage, ja, entschuldigen, die wechseln wöchentlich. Ich kriege immer nur einen neuen Brief mit einem neuen Gesicht. Ich weiß es nicht. Ich war seit Jahren nicht auf der Bank persönlich vorstellig. Ich habe keine Ahnung. Mein Netbanking ist gesperrt. Ich brauche das jetzt. Ja, nein, kann sie mir nicht weiterhelfen. Ja. Telefon aufgelegt, tief durchgeatmet, einmal bei der Hotline wieder angerufen, gefragt, wie meine Bankberaterin heißt. Die hat mir das gesagt, aufgelegt, nochmal angerufen,
nein.
Gesagt, mein Netbanking ist gesperrt. Wie heißt Ihre Bankberaterin? Auskunft gegeben, Netbanking war entsperrt. Alter. Großartig. Ja.
Ja.
Wie auch immer.
Sounds like auch security, ja?
Ja, Wahnsinn. Nein, total.
Two-Factor Authentication. Ja. Nicht einmal über den anderen Bankberater den einen herausziehen.
Ja? Wahnsinn.
Double fuck it.
Nein, aber um noch einmal zurückzukehren, was ich einfach nicht verstehe ist, also zwei Faktor, mir klar, also bei meinem Google-Konto genau das gleiche.
Mir nicht ganz klar, also ich hätte gerne Erklärungen dazu.
Naja, die Erklärung ist ganz einfach. Viele Leute verwenden irgendeine Banking-App am Handy und bekommen dann den TAN auf dieses Handy per SMS zugeschickt.
Und wo ist jetzt der zweite Faktor?
Genau. Deswegen haben sie es, das ist einer der Gründe, warum sie jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt haben.
Wo ist jetzt der zweite Faktor?
Ja, jetzt musst du einen PIN eingeben zusätzlich.
Den du auch aufs Handy zugeschickt bekommst.
Nein, den kriegst du nicht, den hast du schon früher.
Den hast du.
Du meldest dich an mit User und Passwort und dann hast du die TANs. Das ist das Pseudo-2FA. Es ist kein 2FA.
Eben, es ist kein.
Es war ja nie, deswegen ist ja von der EU die Regelung ja ziemlich gut eigentlich. Ne? Muss man zugeben.
Es war keine.
Es war keine.
Und es ist auch weiterhin keine.
Doch, weil jetzt zum Beispiel, spezifisch bei meiner Bank ist es so, 90-Tage-Rhythmus muss ich mich Web-Client einloggen und mit dem reingehen, nicht mehr mit der App.
Achso, ich dachte, das ging über die App dann auch. Okay. Nein, das den Web-Client erzwingt.
Es erzwingt deinen Web-Client und du musst noch einmal einen Tanan frischen kriegst in dem Moment.
Gut, wobei den Web-Client kannst du wahrscheinlich am Handy fahren.
Natürlich kannst du ihn. Ja. Und damit bist du
die Zahl auch schon wieder 1,5 Faktor.
Also bei mir ist es jetzt so, ich starte meine Netbanking-App
am Handy.
Die sagt mir, und also die wechselt für den Login, also ich drücke nur auf die App, dann wechselt sie für den Login auf die S-Identity-App. Dort muss ich meinen PIN eingeben,
ja.
Dann bekomme ich einen Code,
ja.
Gehe zurück in die Netbanking-App und muss überprüfen, ob dieser Code dasselbe ist. Und dann kann ich
im Netbanking... Das ist dasselbe? Entschuldigung, was?
So.
Nein,
das ja, schau her.
Ist nicht unähnlich dem
Bürgerkarte.
Der Bürgerkarte.
So, also, der George, so.
Ja, aber da bekomme ich ja trotzdem bei SMS.
Oder? Nein, warte mal.
Also ich kenne die Bürgerkarte.
Ich mache den nicht, George auch.
Weil ich verwende immer noch SMS.
Schau her, da steht, Sie halten in Kürze eine Nachricht auf Ihrem S-Identity-App, überprüfen Sie vor dem Login, ob die Übereinstimmung der Login-Prüfnummer, bla bla bla. Ja? So,
ja.
Jetzt ist nichts passiert, warte. Da meldet sich eine andere App, die S-Identity-App. Ich gehe drauf.
Ja.
Die ist halt langsam. Da muss ich meinen PIN eingeben. Ich hoffe, ich weiß ihn noch.
So. 711.
So, jetzt steht da, George Login, irgendeine Prüfziffer, die vielleicht dieselbe ist. Die muss ich jetzt freigeben. Gehe zurück zur George-App.
Da springt dann eben,
der bemerkt,
dass aus der SID-App
automatisch. Und jetzt muss ich eine depperte PIN eingeben und davor habe ich so ein langes Passwort gehabt. Ich verstehe es nicht. Was daran sicherer ist.
Was daran also sicherer das verstehe ich auch nicht.
Das ist ein Split von den zwei Apps.
Aber das macht keinen Sinn für mich.
Ja, aber es ist am gleichen Device.
Ja.
Ich meine, das ist
ja komplett natürlich. Arsch. Ja, es ist 1,52.
Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist für mich nicht wirklich Two-Factor.
Ich meine, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich in einer von dieser Banken als CIO oder irgendwas sitzen würde, als CTO oder was auch immer, dass ich sage, ganz einfach, das müssen verschiedene IP-Adressen sein, wo du was hinkommt. Also sprich,
wenn
du
das sagen willst, das muss auch sein.
Das wird schon, es ist in Wirklichkeit auch Obscurity, wenn man es genau nimmt. Weil ich kenne auf mein Handy, dass wenn ich wohl hat, auch zwei
IP-Adressen. Sich auf IP-Adressen zu verlassen, ist komplett für die Fisch.
Ja, aber von verschiedenen, wo ich wirklich feststellen kann, dass es verschiedene Client-Devices sind, so auf die Art. Und das lässt sich zumindest irgendwie forensisch auserfinden.
Ne? Ich mag wieder auch kurz noch einen Schritt zurückgehen, warum man diesen Code vergleicht. Da geht es, soweit ich verstanden habe, um zu schauen, ob es einen Man in the Middle gibt, der da versucht mitzuschneiden.
Okay.
Weil der könnte vorher diesen Code abgreifen, für seine Transaktion verwenden und damit was durchdrücken, was du nicht legitimiert hast. Dann wäre aber dieser Code schon obsolet und so kannst du es noch checken.
Mhm. Ja, aber in der Praxis vergleiche ich doch den Code nicht.
Das ist das Problem.
Ja, das macht Idee, aber das macht
Idee. Okay.
Das macht Idee.
Nein, macht sie nicht.
In Wirklichkeit schon. Also,
nein, ich habe zwei getrennte Apps,
die nicht. Hast du wirklich die angeschaut jetzt gegenseitig?
Müsste ich.
Und da drauf steht, dass du das vergleichen sollst.
Ja. Da steht drauf, ich soll die zwei vergleichen. Das
kann am Handy extrem praktisch.
Ja.
Es ist praktisch.
Schüttelt sie ihr Handy.
Und zwar für die Bank für den Haftungsausschluss.
Ja, aber Ende.
Ja. Genau, und um den geht's.
Ja, aber weißt du, ist immer so. Wenn du zahlst dafür, hast du das
auch. Oh Mann. Na, also ich verstehe es jetzt, warum sich die Leute aufregen, weil es ist wirklich, also es ist blöder
geworden. Ich verwende nur den Webclient und das nicht mal am Handy. Alles.
Aber jetzt habe ich zwei Apps, muss einen kurzen PIN eingeben anstatt einem langen Passwort.
Keine einzige Banking-App auf meinem Handy. Brauche ich nicht.
Ja.
Wenn ich Überweisungen oder sonst irgendwas mache, sitze ich vor einem Rechner. Punkt.
Bin ich in der Filiale.
Aber du hast ja wirklich auch 2FA, ne?
Was?
Du hast ja auch 2FA.
Natürlich, ich bekomme ein SMS auf mein Handy.
Ja, das macht ja auch Sinn.
Ja, ne? Das ist ja auch okay.
Ja, aber SMS ist halt auch nicht verschlüsselt.
Ähnlich.
So
das ist mir schon klar. Ich hoffe auf 5G.
Ja, ja, da gibt es eine SSMS.
Genau, die Secure SMS. Lachen alle über 5G.
Ich habe letztens das kann ich sehr empfehlen, Stefan, ganz kurz, ein Video vom Markus Brownlee, MKBHD, einer der Top-YouTuber da draußen, der hat 5G in der Wildnis getestet. Das ist sehr lustig. Also der hat in den USA steht er wirklich, ist er zu 5G-Masten gefahren, okay. Ja, und hat dort gesurft mit unfassbaren Downloadgeschwindigkeiten, wirklich grenzgenial, ja. Dann hat er sich einmal um die Hausecke gestellt und es war weg.
Naja.
Das ist ja Wahnsinn. Also was du da für eine Dichte brauchst.
Natürlich.
Ja, aber an jeder Straßenlaterne.
Wie war das?
An jeder Straßenlaterne brauchst du einen 5G-Masten de facto.
Mag schon sein.
Je höher die Frequenz, umso dichter die Zellen, ne?
Ja.
Sonst geht's nicht.
Also das ist heftig.
Ja.
Bin gespannt.
Ja.
Ja, WLAN geht in Köln auch nicht. So ist das Leben. Ja. Hart, aber ungerecht. Jo.
Wobei, das war halt für Österreich wieder eine Geschichte. Ne? Keller-WLAN anbieten.
Keller-WLAN. Aber nur in Amstetten, oder?
Naja, wir haben ja Keller-Nazis genug. Also insofern nur.
Ich hätte noch eine Frage zu dem
schon abdecken.
Themenpunkt Two-Factor Authentication Best Practices. Von wem ist denn der?
Von mir. Es geht darum. Ich habe mich jetzt für diese ganzen komischen Tools, die ich da schreibe, wo sich irgendwelche Leute einloggen, keine Ahnung was, habe ich mir überlegt, ich hätte gern die Möglichkeit einer Two-Factor-Authentification.
Ja. Das habe ich mir auch schon mal versucht reinzuziehen und nicht so richtig durchschaut,
durchschaut,
was man da haben will.
Ja, Google Authenticator, in Wahrheit.
Mhm.
Das Ding funktioniert offline, das funktioniert, das ist okay. Du findest im Netz ganz viel zum Thema, nein, nicht Google Authenticator, weil der ist von Google. Ja. Andererseits ist der Google Authenticator Open Source, du kannst ihn von GitHub runterladen, dir selber kompilieren, kannst dir den Source Code anschauen.
Der ist sauber.
Alles okay. Ja. Die Geschichte ist nur die, jetzt mache ich das. Jetzt verliert jemand sein Handy.
Mhm.
Wie schaffe ich es, dass diese Person seinen Account recovern kann?
Ohne
und Zweifel, das ist für mich ein Riesenrätsel. Ich habe auf Google, weil Google hat ganz viele Anleitungen, weil die haben ja sehr oft dieses Problem. Und da muss dann irgendwelche wahnsinnigen...
Es war nicht so schlimm. Also ich habe es nicht verloren, sondern es ist kaputt gegangen.
Ja.
Und ich habe dann halt die Karten in ein anderes Gerät reingegeben. Daraufhin habe ich ja sozusagen wieder Zugriff auf meine SMS gehabt.
Auf die SMS, genau. Aber sie kennen die Mobilnummer von dir. Ich kenne die Mobilnummer von meinen Usern nicht, weil sie sie nicht angeben müssen.
Aber es ist ja nicht dein Problem, das wiederherzustellen, sondern es muss ja der User wiederherstellen, ne?
Ich habe die Nummer nicht.
Was machst du, wenn du das eben keine Telefonnummer hast von einem? Was machst
ich habe die Nummer von dem User nicht. Wie soll ich feststellen, dass es wirklich der ist, der das darf?
Ich kann vorbeikommen bei dir.
Na, Sicherheitsfrage. Erstes Haustier.
Genau, Google stellt dir nämlich lustige Fragen. Wann hast du deinen Google-Account erstellt? Da musst du circa angeben können, wann das passiert ist.
So deppert, keine Ahnung.
Zum Beispiel steht, es gibt ganz viele Seiten von Google zu dem Thema.
Auf welchem Bild ist ein Auto?
Mit
der Wiederherstellung von dem Google Authenticator hat dann der auch wieder alle Services gehabt, die ich damit verbunden hatte.
Bei Google Authenticator ist es genau ein Service, nämlich Google.
Nein, du kannst weitere ja dort dranhängen. Also ich habe zum Beispiel GitHub dran und so weiter.
Achso, so meinst du.
Das schon, aber dann ist GitHub ein eigener Service.
Ja. Und die sind dann damit wieder gekommen. Und haben wieder funktioniert. Das weiß ich nicht.
Aber es über Google
Authenticator ist. Eigentlich, nein, ist es nicht.
Ich dachte schon, dass es das
Service, das ist. Nein, der Google Authenticator hat mit dem Google an sich nichts zu tun. Weil wie funktioniert das? Der User sagt, er würde gern 2FA aktivieren. Dann generierst du ein Secret für den. nämlich mit am besten mit seinem Usernamen, dann mit irgendeinem random String von mir aus, plus den Namen von deinem Service oder die URL oder was auch immer. Daraus generiert er quasi der, die Klasse, die du da hast, die halt 2FA macht, einen QR-Code, der mit einer lustigen mit einem lustigen Protokoll anfängt, ich glaube OTPT oder so irgendwas, Doppelpunkt bla bla bla, und da steht dann halt irgendwie dein Secret und was auch immer. Diesen QR-Code scannst du mit der Google Authenticator App ein. Da drinnen steht eben das Secret, das du generiert hast, und halt welches Service. So, und der, aufgrund des Secrets berechnet er halt alle 30 Sekunden oder alle 60 Sekunden diesen Zahlencode. Und den kannst du dann überprüfen, weil das Secret ist gleich und die Uhrzeit weißt du auch. Das war's, mehr ist es nicht. Das ist die Geschichte dahinter. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Deswegen wundert es mich, dass du das recovern können.
Ja.
Das wundert. Verwendest du den Google Authenticator oder?
Ja.
Okay.
Für 3 oder 4 Services, aber nichts selber implementiertes. Es ist eben GitHub, es ist Google gewesen, wobei den. Oh, ja, verwende ich auch noch. Und noch irgendein Service, weiß nicht mehr was. Irgend so ein großes Webservice. Ja. Das hat, bilde ich mir ein, wieder funktioniert.
Also es würde mich jetzt, du hast einfach nur den Google Authenticator wieder installiert.
Und bin durch den Prozess dort durchgegangen, um das zu recovern, die ganze Geschichte.
Genau, und dieser Prozess würde mich interessieren.
Ich bilde mir eigentlich ein, dass ich angerufen worden bin von einem Service.
Das kann durchaus sein.
Und ich glaube, das Service hat mich dann auch aufgefordert, was einzutippen.
Das
sozusagen.
Das kann durchaus sein. Aber
ich bilde mir ein, das hat dann auch GitHub wieder hergestellt.
Nein, das kann nicht sein. Also wenn dich nicht GitHub angerufen hat, nein, dann... Nein.
Ja, es war nur Google.
Also das... Weil
nur zum Verständnis nochmal nachgefragt. Google Authenticator, sagst du, hat nichts mit Google zu tun. Nein, schon klar. Ist programmiert von denen, aber hat nichts mit Google.
Nein, du kannst Services es für alles verwenden. Ja? Verwenden. Das ist
aber wenn ich mich bei Google sozusagen wieder etabliere, ja? Also sprich Handy verloren, blablabla, neues Handy, SIM rumgesteckt, dies und das. Und ich bin bei Google wieder scharf.
Ja.
Die verwenden ja irgendwas wie OAuth oder sowas nein, gegenüber.
Nein, aber das hängt nicht an deiner Google.
Nein, warte mal, bist du bei GitHub mit deinem Google-Account angemeldet?
Nein.
Also irgendwo fehlt da was.
Ja.
Das kann nicht sein.
Weil
wenn du die Google Authenticator App startest, wie viele Codes zeigt er da an? Einen? Oder für jedes Service einen eigenen?
Das ist sogar ein unterschiedlicher Mechanismus, weil bei Google funktioniert es nicht über die App, sondern da kommt ein Pop-up, was man dann sagt, wollen Sie wirklich? Ja, nein. Während
wo bei GitHub kommt ein Pop-up?
Am Handy. Aufgrund von dem, also wenn ich mich bei Google anmelde, kriege ich am Handy ein Pop-up, sind Sie das wirklich?
Wenn was du dich bei Google am Handy anmeldest?
Nein, wenn ich mich am Desktop anmelden will.
Was?
Dann ist der zweite Faktor am Handy ein Pop-up.
Wenn es den Authenticator installiert hat?
Genau.
Ja, okay, verstehe. Ja.
Und kein Code, der einzutippen ist, sondern nur ja, nein.
Wirklich?
Ja.
Bei mir ist das anders.
Während bei GitHub ist es so, wie du beschrieben hast, dann sagt mir GitHub, sollen jetzt sagen sie mir nach dem Kennwort noch die Codenummer, genau. Dann muss ich den Google Authenticator selber öffnen, muss dort auf das Service GitHub gehen und dort dann die Nummer aufschreiben.
Okay.
Und die wird einmal in der Minute neu generiert.
Genau. So sollte es auch sein.
Das ist sozusagen der klassische Weg, aber Google verwendet den selber nicht.
Na gut, der kennt dein Handy, weil du eh
angemeldet bist. Der hat die Telefonnummer, kann damit das zurückschicken und...
Ja.
Wie es genau triggert, weiß ich nicht, über welchen...
Push-Notification.
Ja, aber wie die Push-Notification dann den Intent triggert von der...
Das geht.
Das geht ganz einfach, weil der schaut einfach nach, ist... Ja, also das
kann Android.
Ja.
Aber das ist auch nicht. Da finde ich eigentlich eher spannend. Aber gut. Ja. Ich habe da nichts geblockt.
Ja.
Das ist, das geht auf Android sogar.
Aber wie du das wieder recovered hast für GitHub, ist mir echt ein Rätsel.
Es könnte natürlich auch sein, dass
es das ist nämlich genau mein Problem. Wie schaffe ich es, dass der User seinen Account wieder recovern kann? In Wahrheit geht es nur, manche bieten an, du bekommst irgendwie einen Recovery-Code, den du dann eingeben musst und den musst du halt irgendwo abspeichern, ausdrucken, hinlegen, ich weiß es nicht.
Naja, eine einfache Strategie für dich wäre jetzt, leg dir einen weiteren GitHub-Account an, verknüpfe den mit deinem Google Authenticator, hau den dort raus und versuchen zu recovern.
Ja.
Und dann siehst du, wie der Recovery-Prozess bei GitHub funktioniert.
Bei Google ist es irgendwie, du sollst am besten in der Nähe sein, wo du dich normalerweise immer einloggst
aber
keine Ahnung
was. Ja, aber nimm den Recovery-Prozess von GitHub als Beispiel und schau an, was die von dir verlangen.
Funktioniert das auch, wenn du bei Google praktisch alle Geschichten abtrat hast, dass du diese Privacy-Sachen sozusagen wirklich beachtest, sprich Standorte, Pipapo, alles abtrat hast?
Ja, habe ich abgedreht.
Ja,
okay.
Das heißt, sie sammeln trotzdem, ne?
Natürlich.
Okay. Ja, das war jetzt keine verwunderte
Äußerung. Ich weiß nicht, ob sie die
aber über die IP-Adresse bekommen schon ziemlich viel raus.
Allein du weißt schon, wo sie in Land bist. Und
was auch immer. Ja. Also womöglich schickt er auch die ganzen WLANs, die rundherum herumschluchen. Also die wissen schon ziemlich genau, wo du bist.
Ständig,
ja.
Es ist eine ziemliche Challenge, nämlich kein Google-Service auf ein Handy zu haben.
Auf ein Android-Handy definitiv.
Steppert, das ist echt zu Arsch.
Ne? Kauft der Huawei. Kauft der Huawei.
Ah, das neue da, demnächst wird das eh interessant. Mhm. Ne? Na, aber ich habe letztens mal das ausprobiert mit auf ein Sony Xperia mit Lineage OS und so Sachen. Also wirklich rauskastriert, die ganzen
Google-Services.
Ich meine, funktioniert super, F-Droid, du kannst alle möglichen Apps ziehen und so weiter und so fort, oder, aber verwend zum Beispiel irgendwann mal eine Debatte Banking App oder
versuche alleine nur die ÖBB App zum Laufen zu kriegen.
Ja. Lustig, ja. Ich meine, die meisten Banking Apps haben sowieso schon, der Handy ist geroutet, die scheißen, ja. Oder der Boot-Sektor ist unlocked oder irgendein Zeug. Ne?
Viele so Apps kriegst nicht über F-Droid, sondern halt nur, musst wieder irgendwie andere Quellen suchen fürs APK und so.
Genau, ja. Also es ist echt zach. Ich habe es 2 Monate lang probiert, aber dann habe ich aufgegeben und habe mir einfach wieder das Original
Stockholm abgeschaut. Wie hat das Handy geheißen, was ich da gefunden habe?
Das mit dem Dings, mit dem Paper,
dieses Paper-Display.
Wir haben es versucht mit Jellyphone, weil das kommt an und für sich auch leer. Also
hast du Selfish mal dir eingezogen? Ja. Weil es scheint nicht so uninteressant zu sein oder sowas. Das sind diese Typen, das ist der Typ, der von Nokia das ausgekauft hat, Jolla oder wie immer. Und das läuft ja in komplett Russland. Ne? Die haben das ja mehr oder weniger dem FSB oder KGB, wie auch immer, verkauft auf die Art, was ich ja recht lustig finde, so angesichts der Historie. Eine finnische Partie verkauft die Russen. Okay, passt. Ja, wir hatten da schon was.
Wir hatten da mal Beziehungen.
Zwischen 42 und 44 waren da ganz lustige Sachen am Laufen. Ja.
Ich bin auf das sogenannte Lightphone, also so wie Licht, gestoßen. Oder leicht, keine Ahnung.
Das ist cool.
Das ist eigentlich ein cooles Teil. Das Einzige, was fehlt ist, also was mir fehlen würde, ist E-Mail.
Ja.
Was kann das Ding?
Sonst nichts. Kontakte. Ja,
Kalender.
Kalender und prinzipiell, es gibt keinen Webbrowser, gar nichts.
Ja, also aber das war's mal, ne?
Also quasi ein Burnphone.
Ein Burnphone?
Also ein Burnphone ist kein Begriff?
Nein.
Na, das ist das Telefon, das du dir halt also quasi als Verbrecher, ja.
Ach so.
Zum
so.
Burnen, ja, also dieses Wegwerfhandy.
Ach so, ja.
Pinephone.
Ja, okay.
Habt ihr euch das Pinephone angesehen?
Pine?
Von Pinebook und so weiter, die Firma.
Ja. Nein.
Das ist so, ich glaube, ein Telefon und du kannst, musst einmal als erstes aussuchen, welches Betriebssystem du eigentlich drauf haben wirst. Ich glaube, da laufen mittlerweile 3 oder 4 verschiedene drauf. Und eben auch Selfish, soweit ich mich erinnere.
Okay.
VMS.
Und das ist nicht nur Vaporware, wie das, was das Librem 5, glaube ich, gibt es ja noch immer nicht.
Also, ja. Na, ich brauche nur ein Handy mit E-Mail-Client.
Ja.
Ich brauche nicht mal einen Webbrowser.
Ich brauche alles andere als E-Mail.
Wirklich?
Ja.
Alles andere.
Na, E-Mail ist bei mir
ist so, 1962.
Sowas von vorbei.
Wirklich? Nein, ich brauche E-Mail brauche ich schon.
Das Was da halt ein E-Mail to SMS geht, wie schreibt.
Gibt es sicher schon.
Ich fürchte.
SMS.at.
Ja. bei mir ist echt 90% der tagtäglichen Kommunikation ist nur noch irgendwelche solche
WhatsApp.
Ja, nein, nicht WhatsApp, aber halt Mattermost oder ähnliches. Also.
Ja, da könntest du mich alle gern haben
damit. Darf ich gleich auf dieses Thema umschwenken? Ich habe ziemlich viel geslackt in den letzten Jahren und ziemlich viel Google Hangouts verwendet für Audio-Conferencing und Screensharing.
Ja. Ja.
Und wollte das alles loswerden und möglichst selbst gehostet und möglichst Open Source und so weiter. Das heißt, ich habe angefangen, das Slack-Zeug zu ersetzen durch Mattermost. Ja. Habe einen eigenen Mattermost-Server aufgesetzt. Funktioniert ganz gut. Das Einzige, was ich nicht sauber selber mache, sind die Push-Notifications. Mhm. Dazu müsste man nämlich einen eigenen Server aufsetzen und die Client-App selber reinkompilieren. Die Adresse zur Client. Also die Adresse vom Push-Server in die Client-App hineinkompilieren. Mhm. Das habe ich mir nicht angetan. Also wirklich? Ich verwende... Ja. Oder du musst zahlen dafür, dass sie dir das machen und bauen.
Und wie teuer oder billig?
Das habe ich mir nicht angeschaut.
Da zahlen wir wahrscheinlich dafür.
Ja. weil das eben sozusagen hardcodiert sonst drinnen steht, Push-Applikation. Wahrscheinlich wird sie auch ihren verwenden und keine eigenen, oder?
Wir werden wahrscheinlich zahlen für den Push-Dienst,
ja.
Nehme ich an.
Ja. Und da gibt es so eben von ihnen gehosteten und es gibt auch einen freien von ihnen gehosteten und den kannst du mitverwenden, der ist aber Best Effort sozusagen. Damit hast du nicht garantiert, dass du die Push-Notifications instantan kriegst.
Ja, klar. Achso, dann verwenden wir den.
Ja, und es funktioniert meistens. Also ich hätte gesagt, einmal im Monat nicht so ungefähr gefühlt. Okay. An und für sich sonst das Mattermost funktioniert sehr nett. Es rennt bei mir auf einen ziemlich lahmen HP Home Server, also das ist so ein Atom Prozessor und das braucht keine 100 MB, glaube ich, das Ding. Also es ist,
das ist ziemlich harmlos. Genial.
Ja. Am Anfang habe ich es noch in einer virtuellen Maschine laufen gehabt, aber das war irgendwie problematischer, also das kriegt man so quasi als fertige virtuelle Maschine und das, oder Docker Image oder sowas und das hat irgendwie nicht wirklich hingehauen und dann habe ich mir es, glaube ich, einfach selber installiert und seitdem rennt das Ding. Das schreibt in der Postgres-Datenbank, das hat ein Webinterface und das rennt. Das ist das Mattermost und damit habe ich sozusagen Slack rausgekickt für alle Sachen, wo ich selber die Hand drauf habe. Und dann war noch die Frage des Google Hangouts, wie wäre ich das los? Also wie kriege ich Audio-Conferencing hin mit möglichst beliebig vielen Leuten und insbesondere Screensharing? Und da gibt es ja auch alle möglichen Services. Und
Zoom, alles Zoom, hast du das schon?
hat man der Matthias schon empfohlen. das Audio-Conferencing habe ich ersetzt durch Mumble.
Das ist nur Audio, oder?
Ist Audio und Text-Chat, aber eben kein Screensharing.
Ah, das ist bitter.
Das Screensharing habe ich ersetzt durch No Machine X. Und bin mit, oder MX heißt das, gell. Mit dem bin ich auch recht zufrieden.
Aber das kann man nicht im Zusammenhang von Mumble.
Das ist vollkommen unabhängig von Mumble.
Weil du im Bett geschrieben hast, als Ersatz für TeamViewer.
Ja.
No Machine X. Genau. Das heißt, du gibst irgendwo einen zentralisierten Server?
Oder eben irgendwas? Nicht. Das ist eben der Gag dran, dass du keinen benötigst.
Wie läuft das?
Indem du am Client, also auf jeden Rechner, auf den du zugreifen willst, musst du auch einen Server installieren. Das hat also eine Client-Komponente oder Server-Komponente und die Server-Komponente könnte es auch einen Web-Service anbieten, dann könnte es das Client auch am Browser verwenden. Das mache ich aber nicht, sondern ich habe eben auf jeden Rechner, auf den ich zugreifen können muss, den Server installiert.
Gut, aber was ich mir noch frage ist, wenn ich sitze in Brasilien und will dir helfen, wie?
Genau, VPN.
Das heißt,
das eben noch
ist jetzt nicht so TeamViewer-mäßig, wo der Server irgendwo in München steht, wo irgendwo ED hinterlegt wird und der andere fragt, dort gibt es die ED respektive Pipapo.
Genau das wollte ich eben nicht haben. Das kannst mit No Machine, glaube ich, auch machen, diese Geschichte, aber ich wollte es eben nicht machen. Sondern ich wollte das alles selber unter meinen eigenen Fittichen haben und ich würde sozusagen von keinem externen Service abhängig sein,
was du mitspielen sollst. Was ich mich frage, ist nur eben das, wie machst du das, wenn du über denjenigen, mit dem du irgendwie was machen wirst, nichts warst, außer die ID?
Ich müsste ihn jetzt dazu kriegen, also ich brauche von ihm einen externen Port und die IP-Adresse.
Okay.
Also auf das läuft die Verbindung hin und er müsste dann diesen Port nach außen freigeschalten.
Also Großmutter Safe ist das nicht?
das ist Großmutter-Safe, weil auf dem Rechner von der Großmutter hast du Kontrolle.
Ja.
Auf dem installierst du dann VPN-Client.
Also das heißt,
du musst damit,
ja okay, aber jetzt sagen wir mal so, die Großmutter, bevor du auf dem Rechner gesessen bist, hast du keine Chance.
Aber ich komme nicht drauf,
okay,
genau.
Ja, okay. Aber was bei dem ja sozusagen schon gehen würde, theoretisch.
Genau.
Ja. Also ich lade den Client aber, sagt er die ID am Telefon durch und das Passwort und das
Wort. Wenn du die gleiche Version hast.
Ja. Alter. Ja, aber nachdem ich gesagt habe, dass sie es runterladen, machst du es halt
hinterher. Das einzig Nette ist, dass sie diese Portable-Version haben. Ja. Und ich habe auf meinem Rechner, habe ich, weiß ich nicht, 10 TeamViewer Portables liegen.
Ah, okay.
Ja.
Verschiedene Versionen.
Verschiedenste Versionen, damit ich mich mit, also sonst ist der chancenlos.
Was ich an diesem Portable oder aber überhaupt am TeamViewer so arg finde, um dies, durch die Firewalls durchzukommen, verwenden die ja Port 80 im Großen und Ganzen. Ja,
schön.
Und das heißt, umgekehrt verwenden die das ja quasi auch als Reverse-Proxy hinein und können damit jedes Service dort hineintunneln über Port 80. Und sobald du nicht Content-Inspecting Firewall hast, kommst mit jedem Schrott in jedes Firmennetzwerk.
Siehe Skype.
Siehe Skype.
Skype hat das genauso gemacht.
Ja, aber ich finde es trotzdem arg, ne, dass die Firmen das fröhlich verwenden und so.
Na, Port 80 hat eh gesperrt.
Ja. Genau,
Port 80 ehrlich.
Hat eh gesperrt, ja. Genau.
25, 22, 21 hinterher.
Und bei dem No Machine X am Anfang hat man auch das Mumble noch ein bisschen interferiert, weil das würde gerne auch das Audio weiter routen. Also den ersten Schritt, den du da mal machst, ist jegliches Audio-Routing abdrehen, damit das Mumble weiterhin brav funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt ist es aber echt sehr nett. Also es ist zumindest so performant wie Google Hangouts eher besser.
Cool.
Ja. Und die Idee, die ich halt sage, ist, das Ganze in einem VPN zu betreiben, in einem, was du dedizierst, genau für diese Verbindungen hast und damit brauchst du sonst nicht nach außen nichts freigeben und damit bin ich safe.
Und du hast wirklich den Need, dass du dich irgendwo hin connectest und so quasi dein Gegenüber trotzdem mitschauen kann?
Nicht ganz so rum, sondern andersrum. Ich will, dass mein Gegenüber mir zuschauen kann. Mir geht es um Pair-Programming.
Ja.
Also wir wollen es so machen, dass wir immer dass wir gemeinsam auf einem Rechner arbeiten können. Ja. Wir haben sehr schnell gelernt, dass wir nicht den zweiten Mauszeiger haben wollen und gegenseitig fröhlich tippen wollen, weil das tut nicht.
Der zweite Mauszeiger, der pure Horror.
Ja. Macht keinen Spaß.
Aber da gibt's du nicht tippt. Hast du dir das schon mal angeschaut vom Visual Studio Code?
Ja, nein, will ich nicht.
Willst du nicht?
Will
okay. Finde ich nämlich echt witzig.
Ja, genau, witzig ja, aber sonst nicht.
Witzig ja, braucht man nicht.
Also das ist ein Plugin, was man da, glaube ich, installiert, oder ist es jetzt mittlerweile schon fix drin?
Nein, ist ein Plugin,
oder? Es ist ein Plugin, aber von Microsoft selber. Ja. Und damit hast du einen sozusagen N-Cursor für die N-Leute, die da gemeinsam coden. Und ja, nein. Aber das war nicht ausreichend. Wir haben auch mit dem experimentiert als Ersatz, weil ich brauche eben das Zuschauen nicht nur im Codefenster, sondern auch dann den Output, sprich den Webbrowser oder wo auch immer. Nicht?
Ja, klar.
Und für Terminal Sessions sowas habe ich sehr lange über Teammate gemacht. Das ist also so ein Sharing-Service im Prinzip, wo man sich dann einen Tunnel reinbaut. Aber das Einfachste ist jetzt das mit diesem No Machine X und damit sharen wir einfach den Desktop komplett Full HD über DSL-Leitung.
Auch mehrere
das X-Server, oder?
Nein, er nimmt immer das erste Display.
Okay.
Ja. Bitte?
Das X heißt X-Server, oder? Ist es so X-Server-basierend oder
X-Server-basierend? Ich nehme stark an. Ich habe mir es eigentlich im Detail gar nicht angeschaut, wie es technisch funktioniert.
Aber es gibt es auch für Windows,
Mac und Linux. Ja, es gibt es für alle drei. Ich weiß aber gar nicht, ob es nicht sogar ein proprietäres Protokoll ist, aber es ist zumindest alles self-hosted. Also ich habe keine Third-Party, die da mitspielt. Mhm. Und das sind halt Pakete, die du installieren kannst und das funktioniert soweit. Ja.
Aber zum Thema Videotelefonie
und eins hätte noch, was nicht cool dran ist, da aufpassen, wenn man ihn standardmäßig installiert, dann ist er so konfiguriert, dann fragt er auch Root-Permissions ab, weil dann schreibt er on the fly beim Starten Firewall-Regeln um und reißt Ports auf.
Okay.
Und das muss man ihm in Konfigurationssettings abdrehen, dass er das nicht defaultmäßig machen soll, weil das ist eben genau der Punkt, den ich nicht haben will, dass ich nach außen im Internet da jetzt an Port offen hätte. Er würde eh nicht durchkommen, weil ich habe sozusagen die Firewall draußen am Modem quasi auch noch laufen. Aber nichtsdestotrotz will ich das gar nicht haben, nicht, sondern nicht am Desktop da, am Laptop nicht nach außen am Port aufreißen.
Video, Chat und jetzt ein anderes Screensharing, nämlich du zeigst eine Präsentation her und die anderen Leute sollen sehen. Nextcloud Talk.
Mhm. Hervorragende Lösung.
Funktioniert wirklich gut.
Kann ich nur empfehlen. Nextcloud per se.
Aber Nextcloud Talk funktioniert wie, ist halt so eine Web-RTC-Geschichte und.
Haben die jetzt schon ein gescheites Logo? Nextcloud?
Was meinst du
damit? Diese drei Kugel?
Müssen wir das mal anschauen?
Du redest von OnCloud.
Rede von OnCloud noch?
OnCloud ist die Wolke.
Ja, das war furchtbar.
Ja.
Okay.
Aber nein, den kannst du eh vergessen. Das ist auch so eine lustige Geschichte, weil der Frank Karliczek, der OnCloud gemacht hat, nebenbei den K-Desktop, der ist auch von ihm, der hat ja eben einen Split gemacht oder einen Fork gemacht in dem Moment, wo die Investoren gesagt haben, ja, aber jetzt monetarisieren wir das Ganze. Dann ist Nextcloud gekommen und OnCloud ist praktisch tot. Und das finde ich immer sehr faszinierend und das kommt da zu dem letzten Punkt, den ich drin gehabt habe. Auch der Gründer von der OTRS, der Martin Edenhofer, hat ein neues Ticketing-System. Neues, das ist auch schon ein paar Jahre alt, aber jetzt gerade vor kurzem war das Release von Version 3, wo es die Möglichkeit gibt, alle Tickets in Knowledge-Base-Artikel umzubauen, was nicht so übel ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Vor allem Konfiguration im Vergleich zu OTRS, ja, ich meine, das sind Welten dazwischen. Also da siehst du richtig, OTRS gibt es, glaube ich, seit 2000, keine Ahnung,
ewig,
ja. 3 oder 4 oder so irgendwas, oder seit 2000
direkt. Nein, ja. Weiß ich nicht, aber
und ja. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich das beste Ding auf dem Markt und das war es auch lange Zeit und das ist immer noch ziemlich gut. Aber eine Pearl-Hölle bis zum Sterben, ja.
Ich meine, ich habe lustige Sachen damit gemacht. Aber
Und jetzt hat er eben das neue Zeugs rausgebracht, das Zamat heißt es. Wobei, man soll es eigentlich nicht als Zamat aussprechen, sondern Zamat. Weil er ist ja anscheinend Bayer oder irgendwas in die Richtung. Das heißt der Zommer, ne? Also
Zommert. Wenn ich mich richtig erinnere, ist OTS aus SUSE entstanden.
Aus der SUSE-Zeit, genau, ja. Und das Zommert, wirklich sehr brauchbares Tool. Also wirklich Empfehlung.
Aber wenn jemand ist schon wieder so ein Ruby.
Ja, so ein Release, oder?
Also ist Ruby?
Es ist Ruby. Es macht mich krank.
Dem Stefan gefällt es wieder.
Du bist nie mit Ruby warm geworden,
gell? Ich verstehe diese Programmiersprache nicht. Das macht mich fertig.
Ist so einfach, gell?
Nein, nicht so einer.
Ich kann da nicht reden, oder?
Zum Mumble wollte ich noch einen Satz sagen, was ganz nett ist. Es erinnert mich ein bisschen an unser geliebtes Studio Link.
Ja.
Das Standalone, nämlich du kannst auch kanalweise aufnehmen.
Ah, okay.
Das heißt, das Ganze ist auch eine Option als StudioLink-Ersatz. Nichts gegen StudioLink, gibt es beide auch gerade wieder eine neue Version. Aber Mumble scheint auch ganz okay dafür zu funktionieren.
Das kann man dann auch in eine DAW reinrouten oder was? Oder?
Das kann man nicht unbedingt, aber du hast halt dann, was sind das für Files, was der mal ablegt? Ich weiß nicht mehr, entweder ist es FLAC oder OGG, ja. Okay. Aber es ist eines der offenen Formate.
Ja. Okay.
Und du hast eben die Option, entweder an Downmix oder eines pro Kanal. Und das ist halt auch relativ cool.
Also du kannst wirklich Multitrack aufnehmen.
Ja, Multitrack. Egal wie viele Teilnehmer, Multitrack.
Hurra!
Ja.
Ja. Ja, in Zukunft treffen wir uns einfach nicht mehr.
Langweilig.
Ja. Das fand ich in der Argumentation ganz interessant von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie machen deswegen nicht Peer-to-Peer, habe ich irgendwo gelesen bei Mumble, weil das zu viele Verbindungen aufreißen würde.
Okay, aber das heißt, du brauchst einen Mumble-Server.
Du brauchst einen Mumble-Server, ja. Weil jeder sonst mit jedem eine hätte.
Apropos Peer-to-Peer.
Ja.
Peer-to-Peer, genau.
Prösterchen. Nochmal zum Mumble. Am Server kannst du dann sagen, welchen Kanal er aufnimmt, oder kann das jeder Client selber
bestimmen? Jeder Client selber. Also jeder Client kann auch aufnehmen damit und weil jeder Client kriegt
pro User. Aber ist das User, irgendwie Timecode dann gesynkt oder rennt das dann komplett auseinander? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
Also ich weiß nicht, ob da viel auseinanderlaufen wird, weil das ist das gleiche Protokoll, mit dem er speichert und der kriegt halt die Streams und der kriegt die Streams sowieso einzeln, weil du auch einzeln muten kannst, die Leute zum Beispiel.
Ja, das schon, aber trotzdem ist denen seine Internetleitung halt irgendwie ein bisschen mehr gelaggt als
Ich würde sagen, es ist gesynkt insofern, als es das Idente ist, was du sonst am Client auch hörst. Also du nimmst das auf, genau, so wie du es am Client kriegst.
Ja.
Also das heißt, der Server schaut sich schon Z-Stempel an. Muss er vermutlich.
Na, das, ich glaube, das muss nicht mal sein.
Ja, ich glaube nämlich, dass das auch nicht TCP ist, sondern UDP, das Ganze. Mhm. Das heißt, was durchkommt, kommt durch und was nicht durchkommt,
kommt puh. Ja. Dann halt nicht.
Dadurch ist halt auch die Latenz niedrig, nicht? Weil nichts nachgefahren wird und so. Ja, das ist halt wirklich auch cool. Die Latenz sowohl vom No Machine Mix als auch vom Mumble ist gewaltig niedrig. Mhm. Also das fetzt, das zeigt.
Ja, die Beacon einiges, ja.
Also der Unterschied, ich bin das gewohnt, beim Google Hangouts, das funktioniert eigentlich über WebRTC. Ja. Wenn du das sagst, verbinden, erstens einmal, was bei mir aus irgendeinem Grund so, ich habe viermal auf verbinden klicken müssen, bis es wirklich genommen hat.
Wirklich?
Das Plugin, ja. Und auch dann, wenn ich geklickt habe, bis das Audio von der Gegenstelle bei mir funktioniert, waren sicher 4-5 Sekunden so gefüllt, war okay, nicht mehr. Und bei Mumble ist, du klickst drauf, das Ding geht auf, macht blub und ist da und funktioniert. Mhm. Instantan.
Und ja, weil der Server bei dir daheim gestanden ist.
Nein, der Server ist im Rechenzentrum. Also den habe ich nicht bei mir zu Hause stehen. Mhm. Und es funktioniert jedes Mal und es ist absolut stabil. Und was auch ganz hübsch ist, früher haben wir immer die Streitereien gehabt, wann die Verbindung eingegangen ist, wer ist schuld? Bin ich schuld mit meiner Internetverbindung? Ist das der andere schuld oder ist vielleicht sogar Google schuld? Aber na, Google ist ja nie schuld.
Na, Google ist nie schuld.
Ja, genau. Und das ist
alles hübsch. Aber nicht schuld.
Bei Mumble siehst du auf Connection-Ebene den Packet-Loss, sowohl Upstream als auch Downstream, okay, weil er genau weiß, wie viel gesendet hat, wie viel er bekommen hat. Die Pakete haben ja Nummern und daher weiß er, wie viel verloren gegangen ist. Und daher kannst du auf die Art und Weise auch die Qualität
den Schuldigen rausfinden.
Genau, die Qualität deiner Internetverbindung vor allem checken. Ah, ja. Also wie viel Packet-Loss hast du? Ist das bei dir am Weg zum Server oder ist es am Weg vom Server dann zum nächsten? Nicht? Weil du kannst einfach die Zahlen auch wieder vergleichen. Ja, ist ganz nett. Und auch Open Source, Mumble.
Ja, Mumble ist cool, ja. Gut.
You wanna hear a UDP-Joke?
Nein.
Naturally not. I don't care if you get it.
Genau. was haben wir noch? Wir haben urviel und irgendwie haben wir viel zu... Eigentlich haben wir viel zu viel.
Was denn? Sind wir die Liste schon fast durch?
Nein. Bei weitem noch nicht.
Was denn? Was fällt mir?
Der Urviel.
Hat jetzt irgendwer was über einen UDP-Joke gesagt?
Ja. Genau. Aber du hast es trotzdem noch gekriegt. Moment.
Irgendwas stimmt da nicht.
Gut.
Ich habe einen Acker von UDP gekriegt, Alter.
Welcome to Nerdistan.
So, weil wir gerade bei Audio sind. Ich bin vor ein paar Tagen, also vorgestern oder so, auf was Lustiges gestoßen namens Mojis.
Ja, das ist
cool. Und ich verstehe nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte.
Ich verstehe nicht, was du so cool daran findest.
Ich finde das sehr cool.
Erklär uns deine Begeisterung.
Meine Begeisterung. Es macht Töne,
ja,
das die ist ich beeinflussen da kann. Und ich kann jedes Ding zu einem Musikinstrument umwandeln, sage ich jetzt mal. Oder als Musikinstrument missbrauchen.
Mhm.
Und zwar ist das ein kleiner Sensor, das ist so puckmäßig, den pickst du auf irgendeiner Oberfläche und das Ding registriert Vibrationen.
Mhm.
Dass wenn ich da draufschlage, nimmt dieser Puck diese Vibrationen auf.
Ich glaube, sowas nennt man Mikrofon, ne?
Genau. Und das Ganze steckst du dann leider momentan nur in ein iPhone. Das ist das Einzige, was mir noch dran stört. Das ist die
Krux, ja.
Aber in Wahrheit steckst du es einfach nur in den...
in den Audioport.
Ne? In den Audioport, genau. Also quasi in den...
Headphone-Jack.
Headphone-Jack.
Hat das iPhone noch einen Headphone-Jack?
Naja, da gibt es ja diese...
Okay, den Adapter. Ne?
Adapter. Und das Ding ist ja auch gleichzeitig nicht nur ein Audio-Ausgang, sondern auch ein Audio-Eingang am iPhone. Ne? Auch am Android.
Ja, ja.
Und da gibt es halt einen Splitter, damit halt quasi das Audio auch wieder rausgehen kann.
Mhm.
Und dann gibt es halt eine lustige Software dazu, die auf diesem Handy ist und da kannst du ganz lustige Sachen machen. eben verschiedene Töne. Also du kannst halt einstellen, wenn ich jetzt auf der Seite schlage, dann ist das halt andere Vibration und dann ist das halt, ich weiß nicht, ein Klavier oder halt eine Bassdrum oder was auch immer. Und dann spielt halt dann dein Telefon
entsprechend
Töne ab, ne? Oder halt Geräusche oder was auch immer.
Aber du kannst es, wenn ich das richtig verstanden habe und das ein bisschen durchgelesen, also nur überflogen, ehrlich gesagt, ich habe es nicht durchgelesen, dann kannst du ja sozusagen auch die keine Ahnung, du pickst es auf einen Motor drauf, ja?
Also ja,
so ein Verbrennungsmotor oder ja. So irgendwas. Ja? Und du kannst einfach sagen, was auch immer da rauskommt oder sowas, ein Teil davon will ich so machen. Immer, das ist die Frage der App, ja. Weil in Wirklichkeit ist das einfach Mikrofon, wie du sagst.
Ja, nein, definitiv.
Also, natürlich. Ein empfindliches Mikrofon, ja, keine Ahnung, vielleicht hat es ein Gyro noch drinnen oder
irgendwas. Nein, es hat keinen Gyro drin. Das ist wirklich nur ein Mikro. Watschen einfach.
Du machst die Welt zum MIDI-Device.
Aber Mikro quasi, halt, oder? Ohne Membran, sondern halt mit direkter Auflage vom.
Wie genau das Ding funktioniert, also oder aufgebaut ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde die Idee lustig.
Haben wir doch beim Wintergarten gesehen. Ich schaue die jetzt an, weil du ja
dort
schaust, ne? Die Contact-Mics auf den.
Großartig.
Nicht? Auf überall. Damit die ja nichts halt aufnehmen am Umgebungsschall, weil sonst hast du sofort Feedbackschleifen drinnen, sondern das muss ein Kontaktmikrofon sein. Dann geht sowas, ja.
Ja, eigentlich ist es ein Kontaktmikro.
Ja, halt so ein
Kehlkopfmikro.
Genau. Ein Kontaktmikro.
Ja.
Das ist also
ich finde aber, im Weiten, dieser kleine Puck ist eh wurscht.
Die Software ist cool.
Ja, schon klar. Ja. Aber die Pro-Version kann man dann angeblich auch irgendwie super toll konfigurieren, ein bisschen programmieren und keine Ahnung was. Ich will sowas haben.
Sicher.
Es ist nur leider
zu teuer. Hast du den Bock auf den Popo drauf oder so irgendwas? Furzt einmal und dann hast du eine schwedische Hardcore-Nummer.
Und wenn es das teuer ist, ein Kontaktmikrofon kaufen und selber programmieren?
Keine Zeit.
Ja, aber du brauchst ja die ganzen.
Da war wieder das Problem. Teuer Zeit.
Ja, vor allem, du brauchst ja, das ganze, quasi die ganzen Assets.
Du musst
damit du irgendwas draus machst.
Was ist, ja? Du zeigst es aufs Bi oder was?
Nein, auf den Zoom. Da kannst du das Mikro anhängen, das Kontaktmikro.
Ja, schon, aber um das dann zu übersetzen in irgendwelche Instrumente oder sonst was, brauchst du ja tonnenweise Instrumente.
Samples.
Da gibt's Bibliotheken. Irgendein Synthi.
Ja. FFT. Stefan.
Also davor geschockt, also fast.
Ja, ich habe davor gerade 100 Euro gegeben für Spaß.
Geht schon.
Liefer mir was.
Kontaktmikrofon kannst du kannst dir mal kaufen.
Nein.
Ja, aber cool.
Ich finde die Idee lustig.
Ein Kumpel von mir hat DanceMat.js programmiert, eine JavaScript-Bibliothek.
Ah, ich liebe ihn heiß dafür.
Ah, du kennst ihn, gut.
Na, kennen tue ich ihn nicht, aber ich kenne seine Person über dich und seine Talks, die er da jetzt in dem letzten halben Jahr abgeliefert hat. Er ist einfach wirklich ein cooler Kerl.
Er ist ein Kerl, du meinst einen.
Das ist der
Ramon.
Ja, Uidobro.
Genau.
Uidobro.
Können wir auch verlinken, jetzt
gibt es Online-Talks. Absolut, es gibt ganz viele Online-Talks von ihm und er ist einfach super cool.
Ja, das ist sehr lustig.
Ja, und vor allem lustig.
Bin gespannt.
Und hat eben so eine Tanzmatte mit Raspberry Pi und keine Ahnung was herumgetan und mit JavaScript-Library und ja. Das Ganze nennt sich irgendwie DanceMat.js oder so.
DanceMat.
Für die, Entschuldigung.
Also so eine Matte, wo du drauf herumhupfst.
Genau.
Und das wird dann, damit steuerst Spiele und Musik und alles Mögliche.
Lustiges Ding, wirklich lustig. Stimmt.
Aber warte mal, eine blöde Frage. Irgendwas schießt man im Hinterkopf ein mit diesem Tanzen auf der Matte. Da hat es doch irgendwie so, gibt es da nicht irgendein hochkommerzielles Produkt da in die Richtung, die so komplette Challenges anbieten oder wurschtel ich da gerade irgendwo in einer Fantasierung?
Nein,
das Guitar Hero, aber das ist weniger
das ist alles schon eher
vergangen. Wie heißt das mit der Matte?
Guitar
Hero. Ja, aber das ist schon lange vorbei.
Eigentlich schon wieder vorbei, gell?
Ja, sowas macht man nur noch über irgendwelche Kameras mit tiefem Sensor und sowas.
Leider.
Ja, ist so.
Und hoffentlich ist eine KI dabei und wir speichern alles in der
Blockchain. KI neckt.
Echt? das ist ja einfach, mich nervt das alles schon so, ich kann es dir gar nicht sagen.
Ja. Hätte aber was Gutes geschafft. Hätte aber es geschafft, auf eine Veranstaltung von Amazon zu gehen, relativ pünktlich dort zu sein.
Wie kam man auf
eine Veranstaltung von Amazon?
Nein, das war so AWS Cloud Garden, haben sie das genannt. Das war in diesem, wie heißt das nochmal, die hinten oben?
Talent Garden.
Also wirklich eine so physische Veranstaltung?
Ja, ja, physische Veranstaltung. Also, eine physische,
wo man hingehen konnte.
Kein Webinar.
Das hat Amazon?
Ja, ja. No. Und die sind da gleich angerückt mit, was, keine Ahnung, 3-4 Leute oder irgendwas in die Richtung und so. Und was mir gelungen ist, den Louis nur 5 Minuten dort zu lassen und ihn dann wieder wegzuschleppen.
Ich habe mir dort 3 so kleine Semmel reingeschmissen und habe Mineralwasser und einen Apfelsaft getrunken und dann sind wir wieder
gegangen. Legt mir alle an den Arsch.
Nein, das war eine Schulungsveranstaltung für die AWS Cloud Management Plattform. Mhm. Also da ist wirklich echt nur um das drum gegangen. Ich meine, der Vortragende hat in den ersten 5 Minuten gesagt, ja, normalerweise hat er 10 bis 20 Leute da. Und mit 60 bis 80 kommt eigentlich nicht zurecht, aber er hat trotzdem immer durchgefragt, so, are you using a cloud, a private cloud? So, okay, sorry, I understand here, nobody will answer here.
Oh, weh.
Ja. Na, also, ja, großartige Einsichten hast du nicht gekriegt, also nichts, was du nicht sowieso über die AWS warst, also war nicht ganz das... Ja. Was ich mir erwartet habe, kann ich nicht sagen, weil ich habe mir nichts erwartet.
Ich habe auch nichts erwartet.
Ja.
Wenn die Semmeln waren, gut.
Die Semmeln
waren
immer wieder
fragen. Der Kaffee war halt nur noch. Eigentlich hätte nur noch eine Stunde bleiben können, weil dann hätte man Mittagessen auch gekriegt.
Stimmt, ja.
Ja,
ja, okay. Ja, stimmt, ja. Das habe ich gar nicht gedacht.
Ja,
weil es Öffe war.
Ja, stimmt. Naja, ja. Nein, es war so typische.
Eigentlich Werbeveranstaltung.
Es war Werbeveranstaltung. Hm. Lustig war, dass Microsoft dort war mit ihren AWS Windows Images quasi. was also hast du gesagt?
Der 20%, Typ hat mit 20% aller Installationen in der Cloud, von also Windows Installationen in der Cloud, wo immer in welcher Cloud, liegen auf der AWS. Und der Typ von Microsoft, der war von Microsoft Österreich. Ja. Hm. Und dann meinte, ja, Sie hören sich vielleicht, also jetzt auf Englisch vorgetragen, aber wie immer, Sie hören sich vielleicht wundern, dass ich hier jetzt vortrage, aber die Sache ist ja die, wir müssen uns natürlich hier nach den Kunden orientieren und Triss und dran. Und es sind ja doch schon einige Installationen auf AWS und dann hinterher ist der Typ von Amazon gekommen, ja, actually it's like 20%. Also so, es war ja recht witzig irgendwie, ja. So gewisse Aussagen diesbezüglich, also, die AWS hat mehr Windows-Installationen als jede andere Cloud der Welt, including Azure.
Das ist schon ein bisschen bizarr. Aber ja, warum nicht?
Ja.
Weil es Blickers an.
Ja.
Das ist ganz einfach und Blickers an, und weil sie echt gute, also stabile Systeme bieten. Ne?
Ja. AWS ist im Großen und Ganzen schon okay. Also
schon recht brauchbar, ja. Wenn man sich denkt, woraus das entstanden ist, ne? Dass ihr ihr Weihnachtsgeschäft abfedern wollten.
Ja, genau.
Ja.
Das ist genial. Das ist
eine absurde Entwicklung, dieses Unternehmen.
Ja,
das sowieso.
Mittlerweile gilt das ja nicht mehr. Zu Weihnachten ist es ja wurscht, was in der AWS mittlerweile. Also früher war es ja einfach so, dass du wirklich um die Weihnachtsfeiertage, die letzte Woche davor, wo du einkaufen konntest, war praktisch AWS tot. Ne? Ja. Bei der Gründung. Aber wann war das? 2000?
Keine Ahnung.
Mir ist letztens wieder ein Video unterkommen, wo der Bezos in seinem quasi Zuhausebüro sitzt, ja, stapelweise Bücher am Schreibtisch, ja, und quasi Bücher vercheckt.
Ach so, ja.
Das ist großartig.
Ja. A to C.
Ja. Wahnsinn.
Die Anfänge der Bookshop im Internet.
Ja,
nein, nicht lange her.
Das ist echt arg.
Das ist nämlich das Arg, es ist alles nicht so lang.
Ja, aber auf der anderen Seite nochmal der
schon. Ja, gut, ja, für andere
X-Geräte-Kandidatin von der X-Partei. Ja, geboren 2000. Wo
ist das Neuland? Das war ich da.
Ja. Ach ja.
Ja,
ja, so Neuland, ja.
Gut.
So. Neuland, ja.
Ich habe auch noch eine lustige Entdeckung gemacht,
ja,
um ein paar andere Themen mal zu bringen. Mhm. Chromium ist nicht Chrom.
Stimmt. Nein.
Ja,
Mir war das nicht so ganz bewusst.
Okay.
Nämlich, dass es wirklich im Rendering nicht gleich ist.
Ist das so?
Ist so, ja. Also du hast irgendeine CSS-Anweisung und die funktioniert im Chromium nicht und im Chrome schon.
Okay.
Und das ist sehr, sehr spannend.
Aber wie viele User haben Chromium installiert?
Naja, im Bälde sehr viele.
Wirklich? Wieso?
Ja, weil Microsoft wechselt. Auf Chromium.
Nicht Chromium.
Naja.
Es ist ein Teil von Chromium.
Ja.
Ja.
Es ist Chromium minus Google-Reste.
Ja.
Ja. Also, und das wird lustig.
Ist das so?
Naja.
Also was für ein CSS?
Es sind Kleinigkeiten. Es sind einfach nur, es sind leichte Rendering-Unterschiede.
Lang leben die Browserweichen.
Ja, aber welche denn? Wie willst du denn unterscheiden zwischen Chrome und Chrome?
Ja, da müssen sie sich was überlegen.
Ja.
Oder boah, halt einfach einfache Webseiten.
Das ist schwierig.
Wird Microsoft da nicht einen eigenen...
Ja. Da gibt es sicher wieder irgendein kleiner IE9 oder so.
Ja. Ja. Naja, eben nicht. Und das ist ja das Spannende. Also du hast ja, keine Ahnung, um CSS-technisch Browser zu targeten, hast du ja, keine Ahnung, irgendwelche Hacks gehabt, irgendwelche Media Queries, ja, die nur oder die einen
Minus
können und die anderen.
Schlag mich tot.
Genau, oder Präfixe, ja, oder sonst irgendwas. Bei den moderneren Browsern hast du die Möglichkeit, mit Ad-Supports gewisse Features abzufragen. Ja. Aber jetzt, wenn du einen Browser hast wie den neuen Edge und den Chrome in der aktuellsten Version, die ja quasi das gleiche Feature-Set haben, CSS-technisch.
Na, anscheinend nicht. Ne?
Schon.
Aber sie stellen es anders dar.
Aber sie haben Rendering-Unterschiede.
Okay.
Und dann wird es zum Problem.
Man kann sich auch einfach vom Pixel Perfect verabschieden.
Nein, es geht nicht um Pixel.
Es geht um
Defects. Ja. Na, aber für mich war das,
it's not a bug, it's a feature.
Für mich war es einfach ein Aha-Erlebnis, dass es eben, du hast Chrome, ja, oder so quasi die Rendering Engine, ja.
Ja, wie auch immer sie jetzt heißt.
Und dann hast du tatsächlich, oder anscheinend bei Google noch eine Schicht drüber liegen, ja, die gewisse Dinge abfängt oder anders regelt. Mhm. Und das ist unlustig.
Ja.
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zwischen.
War das nicht schon immer
unlustig? Hast du da jetzt Chromium konkret angeschaut, auf das hin, dass, also hast du Chromium gezogen, damit du den Unterschied zwischen Edge und Chrome noch feststellen kannst? Oder hast du einfach nur aufgrund Edge und Chromium?
Edge und Chrome verglichen.
Okay.
Ja.
Bei Rendering Engine ist die gleiche, aber Feature-Set ist auch anderes. Sie haben bei Microsoft, da gibt es einen lustigen Artikel auf Microsoft selbst in den Support-Seiten, was sie alles auserkastriert haben. Und das ist sehr witzig. Das ist wirklich witzig, weil die ersten, ich glaube, 92 oder so Features, die sie auserkaut haben, sind alles Google, ich weiß, wer du bist, Features.
Eben, ja, und das
und
ist ja okay
ist aber,
für mich.
Ist aber zum Beispiel auch so nonkonforme Verwendung von irgendeiner, keine Ahnung was, RFCs, Geschichten und sowas, das hat Microsoft alles ausgekickt.
Und das,
Summe waren es 200
das verstehe ich ja alles. Ja. Also ein Browser kann ja 1000-mal mehr als nur eine HTML-Seite zu rendern, um den CSS darzustellen und JavaScript zu rendern oder JavaScript abzuarbeiten. Ja. Und dass sie da nicht gleich sind oder dass sie sich da dann unterscheiden, das finde ich ja aus meiner Sicht, ja, finde ich das ja okay oder ist mir wurscht. Ja. Aber dass eben diese Basis, ja, eine Webseite rendern, dass die tatsächlich unterschiedlich ist, das ist...
Nein, das ist wie mit Ketten oder mit Radeln auf einer Autobahn fahren. Ne?
Aber ich glaube, das war einfach nicht die Idee, ja, dass sie jetzt Chrome verwenden. Ja, weil sie wollten
vom Web war ganz andere.
Nein, aber ich habe den Move...
Wo ist Gopher? Ich will Gopher zurück.
Ich habe den Move von Microsoft so verstanden, sie wollen sich nicht mehr mit dem depperten Rendering einer Webseite ärgern.
Ja.
Deswegen verwenden sie Chromium und
ja, tun sie ja eh, ne?
Und fertig tun sie eh, aber es gibt trotzdem noch Unterschiede und das finde ich absurd.
Ja, deswegen musst du dich jetzt damit wieder herumärgern.
Oh Mann.
Ja. Der Mosaik ist tot. Ne?
Ich habe es überraschend gefunden, dass sie die vom Chromium sich da rausfritzeln und nicht die vom Mozilla nehmen. die ja auch noch dazu gerade neu geschrieben wird.
Ja, aber wo man zu dem Zeitpunkt war das ja nicht, wo sie es entschieden haben. Da war Mozilla gerade in irgendwo so einer
Talsohle,
Talsohle stagnierend dahin, wo keiner gewusst hat, was passieren
wird. Ja, da hätten sie ja das Projekt gleich kappen können, oder? Das haben sie ja sonst auch nicht so.
Ja, so, naja, wohl schon. Die Microsoftler nehmen lieber funktionierende Geschichten. Ne?
Also hätte ich mich entscheiden müssen zwischen den beiden, hätte ich auch Chrome genommen. Es ist einfach so. Also
Firefox hat, ich bin mittlerweile wieder auf Firefox. Ich habe lange Zeit, die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre, durchgehend Chrome verwendet.
Also ich versuche seit Monaten wieder auf Firefox umzusteigen und es gelingt mir immer noch nicht.
Es gibt ein paar Sachen, die echt, so wie du sagst, Hatschert sind. Ja. Ich meine, ich bin jetzt der Developer, deswegen triff ich nicht so oft auf Probleme. Ja. Aber es sind halt einfach ein paar Sachen trotzdem, wo ich dann schon auch merke, wo ich mir denke, oh Alter, das sollte eigentlich gehen. Aber es ist nicht mehr langsam. Das ist schon einmal der gewaltige Vorteil von Firefox, weil Firefox war vorher einfach höllisch langsam. Ne? Allein zum Starten von der Scheiß-App, egal ob du auf einer Mint-Installation von Windows oder von Mint gekommen bist, es hat 2 Minuten gebraucht, bis die erste Webseite gesehen hat.
Naja.
2 Minuten?
Nein.
2 Minuten. Auf meiner Windows 10 Büchse
da schon,
auf meinem
ZenOS
und meinem Fedora
langsam war.
Das hat 2 Minuten gebraucht, ja, bis sie die erste Webseite
vollständig dargestellt hat. Wenn das dein Standardbrowser war, nämlich mit ein paar Plugins und so weiter, war das Ding im Arsch.
Ja, du hast wegschmeißen können. Ja. Und Chrome war einfach in 25 Sekunden fertig da, alles dargestellt. Ne? Und das ist jetzt Firefox mittlerweile auch. Also die sind gleich schnell fertig mittlerweile. Aber
wenn wir schon so schön bei
Web sind. Bitte CSS interpretieren, danke.
Und bei HTTP sind und bei so Sachen. Ich bin über was drüber gestolpert die Woche, habe dabei viel gelernt. Kennt ihr X-Send-File-Headers?
Natürlich. Na, schon seit Jahren.
Bin begeistert, dass du das weißt.
Ich verwende das pausenlos.
Tatsächlich?
Ja, nämlich vor allem für Dateien, die jetzt nicht im Webroot drinnen liegen sollen, sondern ich vorher noch checken will, darf der das überhaupt
arbeiten? Genau, das ist die Idee dahinter.
Ja. Und dass du da jetzt erst drüber gestolpert
hab bist. Ja, habe ich gebraucht.
Wirklich?
Weil Asset Handling war für mich immer sozusagen sowieso außenrum, außen vor.
Okay.
Und die anderen Sachen hat Rails an... Ups, da war gerade ein Problem. Und die anderen Sachen hat Rails quasi ein bisschen durchgeschleust durch die Applikation. Und im Jänner habe ich da ein Update eingespielt. Das hat gerade Rails gesagt.
Jupp. Na, passt schon, ja.
Also, jetzt habe ich nicht
verstanden. Der mag
ja
Ruby nicht.
Ich mag Ruby nicht. Ja. Und im Jänner hat das auf einmal nicht mehr funktioniert und dann habe ich da ein bisschen herum verschlimmbessert was und habe wirklich die Dateien durchgepiped, die Daten durch die Applikation.
Also wirklich gelesen und dann ausgeworfen.
Ja, genau, was noch langsamer wird. Und ganz das ist jetzt Idee, bei einem großen Fehler so richtig langsam. Jetzt schaust du dir das einmal an, warum das eigentlich nicht gegangen ist, baust es wieder zurück. Und dann stelle ich fest, dass da eben drinnen konfiguriert ist, X-Send-File-Header. Und was man aber dazu auch haben muss, ist ein Webserver, der entsprechend konfiguriert ist. Also das erzeugt sonst auf eine Apache keine Fehlermeldung, was ein bisschen böse ist, sondern nur ein 0-Byte-File, was hinausgeschickt wird.
Kommt aber auch nichts, genau.
Kommt einfach nichts, genau. Aber wenn man es dann richtig funktioniert, dann funktioniert es und dann ist es wirklich schnell. Ja. Und also das
fetzt. Nein, das funktioniert super toll.
Also der Request geht, zur Erklärung, der Request geht an die Web-Applikation. Die Web-Applikation läuft ihren Prozess durch.
Sagst okay.
Ja, und schickt dann
einen Header,
einen Header zurück in der Antwort an den Webserver, der liest den aus und da steht wirklich der Pfad drin zu der Datei, die ausgeliefert werden soll und der Webserver kümmert sich dann ums Ausliefern von der Datei. Einziger Haken vielleicht, also man sollte dessen bewusst sein, dass da wirklich der volle Pfad von der Datei drinnen steht, die ausgesendet wird.
Unter Nginx zum Beispiel nicht, weil da konfigurierst du eine eigene Location.
Ja.
Die ist von extern auch nicht erreichbar, sondern die kennt quasi nur der Webserver. Ja. Und in der Konfiguration von der Location steht dann drinnen,
wo der Pfad wirklich ist.
Ja. Und unter Nginx heißt das Ganze nicht X-Send-File, sondern X-Excel-Redirect.
Das heißt, glaube ich, auch im Apache, dass es überhaupt auftritt ist oder so.
Nein, der Header, den du schicken musst von der Applikation, ist ein anderer.
Ah, okay.
Aber wie gesagt,
Würde mich interessieren, wie viele Rechner da im Internet herumgurken, die das nicht verwenden, falsch konfiguriert haben und so weiter und damit Mörder-Performance-Tracks sind.
Definitiv, ja. Definitiv. Nein, funktioniert super toll, weil
sehr gerne,
sich dann einfach nur noch,
ja, genau.
Ich bin da auf was draufgekommen, ums
Ausschicken,
wo wir uns von 92 Megawattstunden pro Monat sparen können.
Und sie von PHP 5.6 auf 7 um. Genau. Und dann eben da auch oben streamt die Datei, genau, und nicht die Datei liest und aussendet. Ja. Also es ist wirklich Streaming, was man dann macht, genau, was ich ganz lustig gefunden habe.
Ja. Nein, alter Hut.
Ja, nein, Entschuldigung, passt schon. Also mein Puppel kann das schon lang. Ja? Sehr lang.
Na, sehr gut. Nein, aber ist ein super tolles Feature, sollte man verwenden. Vor allem, wenn man vorchecken will, darf der das überhaupt runterladen.
Der einzige Haken, soweit ich verstanden habe, der dabei ist, ist, dass der Client nie weiß, wie groß das File wird.
Doch, wenn du vorher das File ausliest, also quasi die Länge vom, weil das mache ich schon, weil ich schicke dann auch die richtigen Header mit, wie groß
das File. Als zusätzlichen Header?
Was?
Als zusätzlichen Header.
Als zusätzlichen Header schicke ich
die Länge. Der kommt bei mir nicht durch, der ist, wird ausgefiltert.
Nein, das wäre aber falsch, weil es wäre natürlich sinnvoll, einen richtigen Header mitzuschicken.
Mit haben, ja.
MIME-Type, also
Content-Type. Ja, die kommen alle, aber eben die Größe nicht mehr. Der ist weg bei mir.
Also, ich mache das halt zum Beispiel PHP oder Python-mäßig, Python-seitig selber. Ich weiß ja, welche Datei er haben will. Ich schaue mir an, wie groß ist die Datei, was für ein MIME-Type, darf er das überhaupt? Und dann schicke ich halt die entsprechenden Header mit.
Ja, okay.
Und damit ist das erledigt.
Mhm.
Jo. Also prinzipiell schaue ich zuerst, ob er es überhaupt darf. Weil dann brauche ich das File nicht angreifen. Du darfst
den Rest noch machen. Ja.
Gut.
Tja, nein. Ja.
Definitiv eine sinnvolle und wichtige Geschichte.
Ich habe auch noch einen. Ich wollte noch über einen lustigen Defekt was hören.
Was ist ein Defekt?
Naja, er klumpert, das nicht funktioniert hat. Ein
Ach
Bug.
So.
Ja? So, was die? Scrum.
Stell dir vor.
Ah, Scrum. Warte mal, ich muss meine Jira-Lizenz mal ausgraben. Ja.
Stell dir vor. Nein, ich lebe nur
in Defekten.
Stell dir vor, also so quasi, du lieferst mit HTML ein Bild aus. Ja, ganz normales JPEG. Und du machst es nicht so wie gewöhnlich, also mit einem Image-Tag, sondern du machst es ein bisschen moderner und hast einen Picture-Tag. Ja. Hast da drinnen zwei Source-Angaben, nämlich einmal für, nehmen wir an, Mobil, einmal für Desktop. Ja. Und als dritte Angabe hast du einen Picture-Tag einen Image-Tag als Fallback. Ja, also falls jemand Picture nicht versteht und Source, nimmt er den Image-Tag. So, ganz simpel. Mhm. Ja. Jetzt nehmen wir an, du willst diese drei Referenzen auf Bilder, nämlich die zwei Source-Tags und den Image-Tag, lazy-loaden. Ja?
Ja.
Das heißt, du gibst nicht wirklich das Source-Set an und nicht wirklich die Source vom Image, sondern wandelst das um oder quasi lieferst es aus als Datenattribut.
Mhm.
Ja, und erst mit JavaScript schreibst du das klumpert um. Mhm. Also wenn du halt im sichtbaren Bereich bist, bla bla bla. Ja, so. Wir hatten jetzt.
Das ist auch sowas mit im Web nicht vorgesehen gewesen.
Naja, aber die Browser implementieren es jetzt nach.
Das
finde ich sehr nett.
Ja.
Also Lazy Loading kommt bald nativ. Mhm. Ja, mit den neuen Chrome-Versionen und so weiter. Wie auch immer, ist noch nicht. Ja. So. Jetzt nehmen wir mal an, du hast den JavaScript, dass das eben abarbeitet, das Bild kommt in den sichtbaren Bereich. Ja, und du fängst an, diese Data Source Set und Data Source umzuschreiben. Ja? Jetzt sind wir draufgekommen. Ja? Also warum auch immer, wir haben zuerst diesen Image Tag umgeschrieben.
Mhm.
Ja? Und in der nächsten Zeile im JavaScript das Source Set vom quasi Source.
Das heißt, das Fallback Image wird immer geladen.
Nicht in jedem Browser. Was sehr spannend ist. Ja.
Okay.
Es gibt Browser, die das richtig machen. Ja? Du wandelst quasi zuerst das Image um. Die sagen, oh, der braucht ein Büdel, ich gebe ihm das Büdel. Mhm. Ja?
dann wandelst du das Source-Set um, der sieht, hoppla, der will eigentlich ein Source-Set, ich gebe ihm das Source-Set, mach zwei Requests.
Ja. Nämlich einmal das Image und einmal das
Source-Set. Einmal das Image und dann das Source-Set, mhm. Ja, weil ein moderner Browser, der kann das Source-Set. Ja, das ist eigentlich richtig. Dann kommt der Chrome, ja, der checkt es, dass du da eigentlich einen Schatz gemacht hast in der Reihenfolge und macht nur einen Request, nämlich das Source.
Ja, wie geil ist denn das?
Wie geil ist denn das? Wie beschissen ist denn das, wenn du nur im Chrome testest?
Warum testest du nur im
Chrome? Nein, eh nicht. Aber, nein, aber wenn du das
entwickelst... Ja, aber dann ist es nicht die richtige Reihenfolge.
Das JavaScript ist falsch.
Ja, ja? Das ist definitiv falsch.
Das ist definitiv falsch. Ja. Ja. Also wenn du jetzt einfach nur über den Browser nachdenkst, wie er das handelt... Fallback
solltest du eigentlich am Schluss
erst nachher. Ja. Ja. Ganz klar. Ja. Lustigerweise, im Chrome funktioniert es trotzdem. Also funktioniert es richtig. Ja. Ja, also der arbeitet die zwei Zeilen nacheinander ab, ja, checkt dann von selber, dass du da ein Blödsinn gemacht hast, ja, und ladet nur das Richtige.
Wirklich? Aber wie intelligent muss das? Also Wahnsinn, intelligent, oder? Aber
ja. Steht wahrscheinlich drinnen, wenn Image, dann scheiß drauf, wenn Source vorhanden.
Ja, nein, aber der muss blockweise irgendwie abarbeiten. Ich habe keine Ahnung. Ja.
Org.
Oder er muss diesen Request, diesen ersten muss er zurückhalten aktiv.
Eigentlich schon, oder?
Und ja.
Da frage ich mich wirklich, wie sie das tun.
Das finde ich echt spannend. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, also lustigerweise unter iOS und macOS.
Oder scheint es einfach nur in der Web-Developer-Konsole nicht auf und sagt, ups,
nein,
da habe ich eigentlich einen Request zu viel gemacht.
Nein, er macht nur einen Request. Er macht nur einen Request.
Also so serverseitig kannst du
es serverseitig. Er macht einen Request, mhm. Ja. Chrome macht einen, ja. Firefox macht einen, ja. Safari, sowohl unter macOS als auch unter iOS,
alles.
Macht beide Requests. Und der Edge macht auch beide Requests.
Was ich mir vorstellen
kann, sehr spannend.
Habt ihr euch angeschaut, wie es DOM eigentlich ausschaut? Stehen eigentlich überhaupt beide im DOM drinnen?
Ja, natürlich.
Ja. Naja, theoretisch könnte er den zweiten stanzen, weil er braucht er mehr nicht.
Nein. Das stimmt, okay. Das ist ganz simpel. Das ist ganz simpel. Also du hast wirklich im Markup hast du Source.
Im Markup hast du Source,
sondern vom
Image
DOM
drinstehen. Im DOM hast du Source und Image drinstehen. Okay.
Das ist ganz simpel. Ganz simpel. Mhm. Nur das wirklich Interessante ist, dass eben der Chrome und der Fox, dass die da anscheinend, weiß ich nicht.
Aber wie tun sie das?
Ich weiß es nicht. Haben die da irgendeine Schicht drüberlegen, ganz am Schluss, die irgendwie so quasi echte Weltprobleme abfangt? Keine Ahnung.
Slack Standards.
Ja, also nein, Entschuldigung. Ja, das ist so.
Für mich
ja?
klingt das noch Zufall.
Also, aber das ist kein Zufall, glaube ich.
Ich denke gerade so ein bisschen über Rendering Engines nach. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der das quasi als Layers handelt und sagt, das ist der Layer drunter, der ist mir eh wurscht.
Ja.
Der schimmert nicht durch.
Ich weiß es nicht.
Er refresht halt nur den, wann der obere, nur wann er relevant ist. Also er schaut, ob das Ding relevant ist. Das war halt interessant, man könnte sowas ausprobieren.
Vielleicht hat er eine gewisse Erwartung von einem Picture-Tag.
Wenn du zwei Bilder übereinander legst.
Könnte sein, ja.
Wenn du zwei Bilder übereinander legst und du änderst das beim unteren, macht er dann den Request überhaupt oder kriegt er mit, dass er das nicht braucht, weil das eh weg ist, also nicht sichtbar ist?
Das ist mir jetzt zu höher. Ein nicht sichtbares Bild macht sowieso nie einen Request in einem modernen Browser.
Nicht disabled, sondern nur es liegt unter einem anderen Bild drüber.
Dann macht es einen Request. Bernhard. Wenn es auf Display none ist, dann macht es keinen.
Aber Grundessenz ist, dass das JavaScript falsch war.
Das JavaScript war falsch. Ja. Also es war unlogisch.
Ja.
Es war unlogisch. Ja. Aber das Witzige ist eben, dass ein Browser wie ein Chrome oder ein Firefox dieses Unlogische irgendwie gehandelt haben.
Interessant. Ja.
Fand ich sehr spannend.
Interessant. Ja, ist sehr spannend.
Aber es wird mir leider nie jemand wirklich schlüssig beantworten, befürchte ich.
Na, womöglich nicht, nein.
Ja. Aber ich werde es mal in deren Richtung twittern, mal schauen.
Ja, ich glaube, sie werden noch zurückschreiben, ja, wir machen das gut.
Wahrscheinlich.
Oder nur yes.
Ich habe auch ein Update zu meinem Firefox-Bug.
Nein, wirklich? Und?
Ja, warte, ich muss mir das ganz kurz aufmachen. Also ich habe einen Bug gemeldet, einen ganz einen simplen Layout-Bug. Also man muss sich vorstellen, man hat...
Ja, so simpel habe ich ihn nicht gefunden.
Der ist aber extrem simpel. Also man hat ein Element, ein Textelement, ja, das ist mittig ausgerichtet. Das hat eine bestimmte Breite und ist mittig ausgerichtet. Ja. Und dann hat man so quasi ein zweites Element, ja, das hat eine fixe Breite und steht auf der Seite. Und wenn du den Browser kleiner machst, kollidiert das irgendwann in das Textelement rein. Ja. Und die Idee ist, sollte umfließen. Das macht jeder Browser korrekt, nur der Firefox nicht. Ja. Der kann das nicht. Also das ist wirklich ein CSS-Zweizeiler, ja, um das herzustellen. Und sie haben ein bisschen rumüberlegt und dann haben sie gefunden, dass das letzte Mal, ich müsste jetzt lügen,
bei Firefox 27 funktioniert
hat. Vor 6 Jahren ja, oder so funktioniert hat.
Nein, wirklich? Und,
ja. Das, also sie waren ziemlich überrascht. Ja. Dass dieser Defekt da ist, warte mal,
Bugzilla. Ich verstehe, wie man so einen Fehler findet, aber ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal die Größe von einem Browserfenster geändert habe, im Sinne von kleiner 10.
Pausenlos.
Jeden Tag.
Ich mache das mal. Pausenlos.
Ja, mache ich nicht.
So. Und ich mache jede Webagentur, mache ich damit fertig.
Also der letzte gute Trunk war 2006. Ja. Mhm. Seit 2006 ist der Bug da. Ja.
13, ja.
Und
haben Sie da was geschickt? Kohle? Geld?
Nein. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, wie langsam die sind. Also das
warum,
ist wirklich,
wann hast du gemeldet und wann hast du eine Antwort gekriegt?
Das ist schon lang.
Nein, ich habe den Bug gemeldet vor 5 Monaten. Ja. Vor 3 Monaten habe ich das erste Update bekommen. Also sie haben einmal 2 Monate gebraucht, um überhaupt zu reagieren. Ja. Und seitdem... dann ist es schnell gegangen, dann waren so quasi ein paar Stufen durchlaufen. Ja. Und ja, so quasi, sie akzeptieren das als Bug und werden das fixen. Ja.
Okay.
Ein
weiterer Lex-Standard.
Genau. das ist der Bug. Ja. Ja. Also, das können sie einfach nicht.
Fährt beinhart drüber.
Ja. Und es ist extrem simpel.
Ja.
Naja.
Ja.
Gut.
Na, aber ist doch ein Erfolg, wenn
ist
sie das ändern werden.
Ist ein Erfolg. Ja. Ja.
Gut. Ich sehe schon wieder nur meine Schritte. warte mal.
Schritte?
Ja, meine Uhr.
Ja. Achso.
Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute.
Gut.
Den Rest heben wir uns auf fürs nächste Mal.
Was haben wir noch?
Das ist eine Ansage.
Urviel.
Urviel ist nicht vorher. Wir sind fast alles durchgegangen.
Ich kann ja mal anteasern. Also,
ja, an.
LoRaWAN.
Okay.
Ja. Dann habe ich was Lustiges gefunden. Building Git. Irgendjemand baut Git nach. Nämlich wirklich Schritt für Schritt. Das ist wirklich interessant.
Sagt derjenige, der gerade einen Compiler geschrieben hat und einen Prozessor gemacht hat und so weiter.
Ja, meine Güte. Aber ja. Wirklich interessant. Was? Also ja, ich bin in Versuchung, Twitter abzudrehen. Also, dass ich aus Twitter aussteige.
Wie ist denn mit Facebook gelaufen eigentlich? Bist du immer komplett weg?
Ich bin noch immer komplett weg und das eine Service, das ich damals geschrieben habe, funktioniert immer noch nicht.
Ich bin einen Monat nachher gegangen.
Ja?
Ja. Wie schaut es bei dir aus?
Na, komplett weg.
Also. Instagram? WhatsApp?
WhatsApp schon noch.
Eine Frage zu Facebook. Hat sich das Verhalten geändert, wenn man keinen Account hat und auf einen eingebetteten Inhalt
hat kriegt, sich geändert? Man sieht
man
viel
jetzt
mehr.
Den Inhalt
man sieht
und nicht sofort wollen sie einen Account.
Na, das sieht man schon auch, aber man kann auf dem Ding durchaus weiterklicken, auch die Kommentare anschauen, das geht alles auf einmal.
Ah, Kommentare habe ich noch nicht gesehen, aber ein kompletten
Inhalt. Aber das hängt vom Profil ab.
Ja.
Weil meine Profile dran das ab.
Ah,
das hängt vom Profil ab. Okay. Du kannst als Privater von außen, also sprich jetzt nicht authentifizierter gegenüber Facebook, hängt vom Profil ab. Also manche Sachen kannst du anschauen. Okay. Und jetzt spezifisch im Wahlkampf zum Beispiel in Österreich halt, ne? wenn auf Twitter irgendeine Facebook-Verlinkungen sind oder sowas, da gibt es ein paar Leute, wo das überhaupt nicht funktioniert. Aber die größeren, nennen wir
wollen, dass es gesehen wird.
Die schalten, okay, ihre Profile
aber public. Ich bin mir trotzdem ein, dass sie etwas geändert haben.
Es ist besser geworden, ja. Du kannst unten vor allem diesen Next-Screen relativ locker loswerden. Ja. Das X, das hat es lange Zeit nicht gegeben. Du hast es runterschieben können am Handy. Im Webbrowser praktisch gar nicht. Das ist vorbei. Jetzt hast du ein XL und jetzt kannst du es echt wegklicken und das kommt natürlich trotzdem alle zwei
Seiten.
Kommt es daher oder so irgendwas.
Also, lustig, ich mag Twitter eigentlich.
Ich hasse Twitter mittlerweile wie die
Pest. Ich hab sehr lange Twitter in Wahrheit nur sehr passiv genutzt. Mhm. Jetzt nutze ich es nur noch passiv und ein bisschen aktiv. Aber ich find's halt im Vergleich zu Facebook total erfrischend, weil dort schreiben halt, oder dort quasi keifen sich echte Menschen so gegenseitig an. Und das hat es bei Facebook nicht mehr gegeben, weil bei Facebook haben nur noch Unternehmen irgendwelche Dinge abgesondert.
Ja. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber...
Wie gesagt, Facebook war es.
Bei Toxic Twitter hassen sich halt echte Menschen und das finde ich eigentlich...
Ich muss zugeben, ich hab nur ein Fake-Profil auf Facebook.
Was?
Ja.
Oh. Bernhard.
Was du für das hab? Und ich habe genau einen Freund.
Wirklich?
Ich verwende das fürs Spülen.
Bernhard, bitte.
Ist nicht mein realer Name. Wie gesagt, das ist ein Fake-Profil, das verwende ich auch nicht einmal auf meinem normalen Benutzerprofil unter Windows. Wenn das Spül los wäre. Aber das ist so wie Rauchen und Zoffen. Ja. Das ist echt auch Gewöhnungsphase. Das könnte Jahre dauern.
Oh weh. Nein, aber mich geht dieses Twitter schon so an.
Und zwar was daran? Bei mir geht auch einiges an.
Erstmal, ich schaffe es nicht, auch wenn ich schon 100.000 Mal danach gesucht habe, die Timeline wieder chronologisch anzeigen zu lassen. Es gelingt mir nicht.
Es ist nur bei jedem Update von der App oder bei fast jedem wieder im Eimer.
Und es gibt da also einen gegenseitigen Ausschluss, wenn du verschiedene Links verwendest, weil verschiedene Devices auch drauf zugreifst. Das beste Neue, das meinst du, oder? Es gibt diese Unterscheidung zwischen beste Meldungen und neueste Meldungen.
Ich bekomme teilweise Sachen daher, die 3 Tage alt sind.
Dann hast du das Beste eingestellt.
Das macht mich krank.
Rechts oben irgendwo in diesem Schreibbereich aus der Sternel, da kannst du draufdrücken.
Das interessiert mich nicht.
Aber das Interessante daran ist, dass machst du es am Handy, stellst es normal auf neueste um. Ja.
Aber es ist nur für das Device.
Nein, es ist über das Profil. Wenn du nämlich am Rechner da noch anschaust und das nicht gleichzeitig scharf stellst, ist es weg. Dann springt er wieder zurück. Das ist dilettantisch
umgesetzt. Ach so.
Es ist dilettantisch umgesetzt, wirklich.
Nein, ich würde es wahrscheinlich absichten.
Und hin und wieder schalten sie das absichtlich um. Dann hast du es auf Baden-Browser wieder um. Steck verschiedene Devices ein, schau verschiedene Devices rein, hab auf einem eingestellt, beste, und auf dem anderen neueste, wird er immer auf beste zurückspringen. Der beste ist das, wo sie vermarkten. Ne?
Ja, aber, und die nächste Geschichte ist, ich folge gewissen Leuten, wo ich mir denke, okay, die können mir Infos geben, die ich interessant finde, was auch immer. Mhm. Und dann posten die aber zu 80% trotzdem nur Scheiße. Ja.
Also bei relativ vielen habe ich Retweets abgedreht. Damit kommt von denen einmal nur mehr.
Ach, das kann man machen, dass man.
Du kannst auf Account-Ebene, also Account-Ebene die
Retweets. Kannst du abdrehen, dass du die Retweets von dem nicht sehen willst? Genau.
Das hilft bei den Leuten, die 500 Requits am Tag machen.
Ja. Na,
und ich habe viel geblockt in letzter Zeit auch. Ne?
Na gut, geblockt habe ich auch ganz viel, wo ich mir denke, so, warum sehe ich den Tweet nicht? Wenn irgendwer antwortet drauf, weil das sehe ich ja. Ja, aber
ich habe mich, weil ich vorher Instagram gesagt habe, das muss ich noch erwähnen.
Ja.
Ich habe mich letztens mit Instagram wieder beschäftigt ein bisschen. Also okay. Für mich ist ja, ich bin ja so quasi ein Instagram-User der ersten Stunde und bin auch einer der ersten Stunde geblieben. Ja. Für mich ist Instagram so quasi, ich habe ein paar Freunde, Familie und da teile ich meine Fotos. Ende. Das ist für mich Instagram. So quasi diese Uridee. Die ist ja mittlerweile erledigt. Ja. du folgst ja auf Instagram nur noch irgendwelchen Grippeviren und sonst was. Ja.
Ist das so?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Und zwar, gestern war irgendein Artikel, dass du kannst irgendeiner Instagram, einer Instagram-Influencerin, da kannst du, also für 3 Euro wird sie eine gute Freundin von dir. Also diese Ausmaße haben wir erreicht dort. Ja,
ja. Ja.
Und na, wie auch immer, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen damit beschäftigt, beruflich. Beziehungsweise habe jemand anderen gesagt, dass er sich damit beschäftigen soll. Und habe da ein paar Dinge erfahren. Das ist total pervers, wie diese Plattform quasi mittlerweile missbraucht wird und ausgenutzt wird. Ja. Da gibt es allein diese Dinge.
Arme Instagram.
Nein, aber die Grundidee ist halt beim Teufel. Ja. Wenn sie machen,
was war die Grundidee?
Na, die Grundidee zahlen. Ist, dass du mit bekannten Freunden Fotos teilst.
Geld ja. machen ist die Grundidee.
Und, na, mittlerweile schon. Ja. Und aber was halt so lustig ist, sind so ein paar Relikte. Du kannst auf Instagram keine Links posten. Also du kannst in deiner Beschreibung
verlinkt.
Sie werden nicht verlinkt. Du kannst in deiner Fotobeschreibung, in der Caption kannst du keinen Link eingeben. Die wird nicht verlinkt. Ja. Du hast nur die Möglichkeit, in deinem User-Profil einen Link anzugeben. Mhm.
Genau.
Ende. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es Services, wo du quasi Linklisten erstellen kannst. Ja. Das heißt, du hast in deinem User-Profil den Link zu einem Service, das eine Linkliste bietet. Ich habe das so pervers gefunden, aber das ist Usus bei Instagram.
Wirklich?
Ja. Also wenn du schreibst, keine Ahnung, 10 Beiträge am Tag, ja, und 8 davon wirst du mit irgendwas verlinken, dann merkst du bei diesen 8 an, dass der Link so quasi in der Biografie-Linkliste von einem Service von einem Dritten quasi zu finden ist. Das ist so ein krankes Ding mittlerweile.
Ja.
Dann mokiere ich mich auch noch kurz über was. Ich bin jetzt auch unter die YouTube-Schauer gegangen in letzter Zeit.
Mhm. Großartig.
Und habe neue Vokabeln gelernt, nämlich man wird ja quasi von jedem in jedem Video aufgefordert, dass man einerseits es liken soll, also Daumen hoch und so, nicht?
Genau, subscriben.
Und ja, das heißt aber nicht subscriben bei den deutschen YouTubern, sondern ein Abo dalassen. Und das finde ich so eigenartig.
Was, ich muss ein Abo dalassen?
Und die Glocke drücken, ne?
Und die Glocke drücken, genau.
Die Glocke drücken?
Ja, du kannst bei einem Kanal die Notifications einschalten, ja? Ah, dass du Push-Notifications kriegst bei einem Update.
Also, ein Abo dalassen und die Glocke drücken.
Ja? Aber wieso ein Abo dalassen?
Ich habe dann immer so
abonnieren das Gefühl, halt, ne? Das
klingt so wie ein Koffer ausstellen. Ja, oder irgendwas ausdrucken.
Ich habe mal ein Abo da draußen. Ich denke jetzt auf irgendwas als ein versoffenen Klagenfurter Bono weiter.
Und wie der das sagt. Da würde ich jetzt nicht reingehen,
aber ich habe hab schon wieder ein Abo da draußen, da geht nicht rein. Das ist Bono aufs Klo, da kannst du eben, es gibt zu viele Abos.
Wer hat da jetzt ein Abo da draußen?
Ja.
Na gut. Nein, ich werde
das damit... Holzwärmer, ne?
Ja, ich
hat irgendwer von euch jemals Snapchat benutzt?
Ja, nein. Also benutzt ist übertrieben, ich habe es angeschaut und ich habe es nicht verstanden.
Sorry, ja,
ich habe es nicht verstanden.
Nein, aber ich verstehe, also ich verstehe Instagram in der derzeitigen Form auch nicht mehr.
Ja, ich habe Instagram noch nie verstanden.
Ja, aber benutzt? Die Basisidee, du hast ein paar Freunde, mit denen teilst du Fotos
und führst nicht auf
Facebook.
Ja,
ja gut, Flickr aber noch? Flickr, ja gibt's schon.
Okay. Nur eine Frage. Angeblich.
Ich bin noch immer ein Pro-User.
Und jetzt gebe ich alle noch immer.
Pixelfett, ja, aber das ist ja so ein Instagram-Nachbau in Wahrheit, nur halt angeblich dezentralisiert.
Aber man kann
seine eigene Instanz haben. Ich hatte nie das Bedürfnis, wirklich pausenlos irgendwelche Fotos zu scheren mit irgendjemandem.
Naja.
Nämlich mit irgendjemandem.
Eben, mit irgendjemandem will ich auch nicht, aber...
Ich mach's mit irgendjemandem, indem ich es auf Twitter poste.
Genau.
Ja, genau. Aber überlege mal, wann diese Services entstanden sind. Wann ist Flickr entstanden? Da hast du noch nicht irgendwo einen Cloud-Folder gehabt, wo du Fotos geteilt hast mit der Familie. Das hat's nicht gegeben. Nein. Die waren die ersten.
Ja,
so wie iMap und Pop3.
Ja, so wie iMap und Pop3.
Das war das erste Bildersharing in Wahrheit, das groß war.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Es ist mir ein Rätsel. Ich kann mit Instagram nichts anfangen. Ich verstehe Snapchat überhaupt nicht. Also das verstehe ich gar nicht, weil diese App ist für mich ein Rätsel.
Also ich habe mal installiert und habe gedacht, Alter, was mache
ich
damit?
Ich kenne mich Nüsse
aus. Die Lernkurve ist...
Das
ist nicht lustig.
Ich kenne mich gar nicht aus.
Ist das nicht auch schon überholt?
Inzwischen eher.
Ich habe keine Ahnung, ich bin da komplett draußen. Ich habe Facebook nie
gestern
richtig verstanden.
Gestern hat mein Olde ganz schön gesagt, und gesagt, was? Man kann sich Follower kaufen? Und die gesagt, hallo.
Ich habe eine kurze... Ich hab
2019. Seit 10 Jahren kann man sich Follower kaufen. Oder
ich habe eine kurze Empfehlung noch.
6 oder irgendwas, seitdem
kostet du hast eine Empfehlung?
Eine kurze Empfehlung, ja. Auf Netflix gibt es die Serie Patriot Act. Das ist quasi ein Comedian, der über Themen berichtet. Und da habe ich gestern eine Folge gesehen über Zensur in China. Die ist wirklich sehenswert, nämlich mit was für Methoden die Leute arbeiten, um diese Zensur zu umgehen. Mhm. Ja, nämlich die breite Masse, das ist echt spannend. Ja.
Okay. Das
sollten Sie sich anschauen. Also so Dinge wie, keine Ahnung, Fotos, wo Text drauf ist, querdrehen, damit sie halt
nicht erkannt werden.
Okay. Ja, das
wohl und so weiter. Chinesische Schriftzeichen.
Nein. Eben. Weiß man eh nicht, von wo man gerade gehen. Nein, aber auch wie Hashtags so quasi abgewandelt werden, wie sie
verniedlichen teilweise gewisse Fakten, damit
ja,
sie
den Hashtag durchbringen. Oder andere Worte verwenden, die einfach so klingen wie dieser Hashtag. Ja. Aber
okay. Oder nur so geschrieben werden, aber überhaupt anders klingen. Also es ist faszinierend. Ist
faszinierend, wie die mit der Zensur grundsätzlich umgehen. Ja, weil die ist ja tagtäglich da, ja, und das wissen ja alle. Kommt bei uns vielleicht auch noch. Dann eben auch ein Aspekt, so quasi, welche Dinge halt wirklich aus deren Wissen ausgelöscht wurden, aufgrund der Zensur, also irgendwelche geschichtlichen Ereignisse und eben wie sie das Ganze umgehen. Mhm. Echt spannend. Patriot Act auf Netflix.
Okay. Ja, ich habe leider keinen Netflix-Account.
Ja, kriegst meinen. Ist
ja, ja, ich habe das.
Bei Netflix geht das noch.
Okay, ich werde hier jetzt Schluss machen. Mhm. Sonntag kurz geht's wählen gehen, also nicht kurz wählen gehen, sondern
wählen gehen.
Morgen streiken gehen.
Lasst euch Zeit,
geht's morgen streiken gehen, morgen ist Climate for Future oder wie heißt das?
Earth Strike.
Ja. Sonntag wählen gehen und das Beste hoffen. Ja. Ja. Vielen Dank.
And eat and do good, but eat.
Genau. Definitiv. Ich darf mich verabschieden. Wir verabschieden uns alle. Wir hatten doch einige Listener heute, lustigerweise. Ja.
Wie viel?
Bei dem einen Service werden wir es dann gleich sehen. Auf der Webseite waren 3.
Mhm. Immerhin. Auf der Webseite 3?
Ja. Geil. Ja. Besser als nichts. Oder?
Ja, ja.
Gut.
Gute Nacht, ihr drei.
Ja. Genau, gute Nacht, ihr drei. Dann sagen wir vielen Dank, ich spiele das Outro und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.